wenn sie dann ins All starten, wenn Papi sich dann von der Tochter verabschiedet, dann erwischt man sich dabei, dass man ein bisschen in die Hose weint.
In die Hose weinen? Das ist Pinkeln für mich.
Ich stelle auch keine Fragen mehr. Einfach, der Mo macht das so.
Er weint mit dem Geschlechtsteil. Er ist ein Mann.
Die hohe Welt da draußen. Ich muss das sagen, auch wenn ich Mo bin und das nicht mag, aber der Berg hat mir erst vor kurzem erklärt, das ist die IP. Wenn ich das nicht sage, fliege ich irgendwann raus und dann hat das Leben keinen Sinn mehr für mich. Deswegen sage ich das jetzt ganz brav. Wir haben heute eine spezial gelagerte Sonderfolge, wie Justus Jonas sagen würde. Wir haben nicht nur einen Gast, sondern wir haben auch tatsächlich ein Thema, das wir alle eigentlich schon viel früher hätten bearbeiten müssen. Ich hatte sehr viel Freude beim Raussuchen der Filme, über die wir gleich reden. Und soweit ich das unserem Chat entnehmen konnte, ihr beiden auch. Ihr beiden sind die beiden. Die beiden sind erstmal Sandro.
Hallo, Sandro ist da.
Die große Bühne machen wir auf für Schlager!
Tada, tada, tada. Hallo, hallo, hallo. Schön, dass ich hier dazutreten darf.
Ja, wir freuen uns, dass du mit so niederer Bande wie uns beiden hier einen Podcast aufnehmen willst. Nein, also...
Tiefstapeln. Okay, es geht schon los.
Genau, wir müssen ganz tief stapeln, weil wir wollen natürlich am Ende, dass du sagst, boah, das war das Geilste, was ich je gemacht habe. Das wird schwer, denn du nimmst regelmäßig mit Stu auf.
Bin ich auch ein bisschen neidisch, muss ich sagen.
Und hast jetzt auch vor kurzem gelernt, was mit Stu und Sandro alles so los ist.
Ich habe gelernt, dass Stu auch mit fremden Leuten castet und nicht nur mit mir. Diese Lüge wurde dann aufgedeckt. Er hat mit euch beiden schon gecastet und nicht nur mit mir allein in unserem formidablen Podcast Schocker mit Schlogger.
Ja, nee, hat er nicht. Für alle, also für diejenigen von euch da draußen, bei denen es tatsächlich noch so ist, dass sie weder mich, Sandro, Schlogger, Stu kennen, rolle ich das ganz kurz mal auf. Wir sind Steven Spielberg. Wir machen heute eine Gastfolge, ein Special, das in die Annalen der Geschichte eingehen wird, da bin ich mir sicher.
Mindestens.
Stu ist ein festes Mitglied des hervorragenden Telestammtisch. Da könnt ihr auch gerne mal rüberrutschen. Die Jungs und Mädchen machen da jede Menge Podcasts zu allen möglichen Filmen. Ihr kriegt alle Filme, alle Serien, alle Dokus. Ihr kriegt auch Folgen-Recaps. All das könnt ihr da machen. Und ihr könnt sogar mitmachen, wenn ihr das wollt. Und da nimmt die Schlogger mit dem Stu einen eigenen Podcast quasi im Podcast auf, so eine Metaebene wird da aufgemacht, ein Spin-off im Universum des Telestammtisch. Erzähl doch mal kurz.
Na, also beim Telestammtisch besprechen wir die ganzen Neuerscheinungen, die im Kino kommen und Heimkino und wie du eben gesagt hast, auch Serienbesprechungen gibt's, aber alle Sachen, die neu aufkommen. Es gibt aber so ein paar Unterwucherungen, wie zum Beispiel die Movie Cannibals oder Cine Passion Kritik. Und aber auch Schocker mit Schlogger, in dem ich, weil ich Horrorfilme eigentlich per se nicht so geil finde, weil ich einfach keinen Bock drauf habe, Angst zu haben, indem ich von Stu Horrorfilme vorgesetzt bekomme, immer so 3 Stück, dann dürfen meine Follower auf Instagram abstimmen. Und der Film, der dann rausgesucht wurde, den muss ich dann angucken und den bespricht er dann mit mir. Und guckt, wie schlimm es für mich war. Folter, keine Folter, fand ich ihn vielleicht sogar gut. Das ist Schocker mit Schlogger.
Ja, du machst ja noch mehr als nur Podcasts. Du bist ja maßgeblich bekannt geworden. Ich habe ganz alte Videos von dir gesehen von 2011, wo du auch tatsächlich irgendwie im TV warst, weil die Art, wie du Comics zeichnest, die war damals der heiße Scheiß. Du warst
jetzt
und
nicht
bist,
mehr.
Bist immer noch berühmt, berüchtigt für deine eigenen Comics. Da kannst du doch auch gerne noch mal ein bisschen was zu erzählen. Wo finden dich die Leute und was machst du da?
Also damals, als ich im Fernsehen war, da habe ich meine Bachelorarbeit gezeichnet. Also es war ein Comic und so ein paar haben darüber berichtet, dass es so eine Besonderheit sei, dass man ja als Abschlussarbeit einen Comic zeichnen kann. Ich war da auf keinen Fall die Erste, aber es wurde eben dann ein bisschen aufgegriffen. Und ich habe einen Comic drüber gezeichnet über Trennungsgeschichten. Ich habe 10 Leute interviewt und ihre Trennungsgeschichten dann aufgezeichnet. Danach hieß der Comic. Und weil ich unwahrscheinliches Glück hatte, wurde dieser Comic dann von dem größten deutschen Comicverlag veröffentlicht direkt. Und das ist Panini Comics. Das sind auch die Panini-Heftchen rausbringen, aber auch alle DC- und Marvel Hefte in Deutschland. Mhm. Das wusste ich damals alles nicht. Also ich hatte wirklich Glück. Ich habe nachdem ich das gezeichnet hatte, habe ich es auf einer Website hochgeladen, mycomics.de. Und dann hat mich jemand angeschrieben, ob sie das nicht veröffentlichen dürften. Und ich wusste nicht, dass die Seite mycomics.de Panini gehört. Also es war wirklich dummes Glück. Aber das nehme ich natürlich gerne an. Und dann habe ich auch noch eine Masterarbeit gemacht. Und das wurde dann auch wieder ein Comic. Und da ging es dann nicht mehr um Trennung, sondern um Streit. Der hieß Streitsam. Und da habe ich so drüber geschrieben, wie man konstruktiver kommunizieren und streiten kann. Und das wurde dann auch verlegt, nicht mehr bei Panini Comics, sondern bei Popcom. Den Verlag gibt es mittlerweile nicht mehr, nur noch Tokyo Pop. Die machen Mangas und Animes. Nee, was sage ich Animes? Die machen Mangas, ganz viele Mangas. Und die haben auch meine Webcomics dann verlegt. Gehirnfürze hießen die Webcomics. Aber ich habe trotzdem für Panini Comics noch weitergearbeitet. Und zwar habe ich zwei Star Wars Cartoon-Bände gemacht. Mhm. Die heißen Star Wars, Spaß Wars 2 und 3. Band 1 hat mein Kollege Matthias Kringel gezeichnet. Und das Coole daran ist, die sind jetzt auch schon so alt, dass es damals noch in Zusammenarbeit mit LucasArts war. Also da hat Star Wars noch nicht Disney gehört.
Ah, genau. Da wird also der Sandro hellhörig hier. Ne? Da wird
vor allem, ich habe diesen Band, hat mir mein Bruder geschenkt und ich wusste, ich habe das jetzt aber natürlich gar nicht recherchiert und bin jetzt überrascht. Also siehst du, das war quasi der Erstkontakt. Toll. Und ich mag den sehr.
Okay, cool.
Das ist großartig, ja. Ich habe sehr gelacht.
Dankeschön. Ja, und das Coole war, dass ich da direkt, also ich könnte behaupten, ich habe mit LucasArts zusammengearbeitet. Die haben da einmal drüber geguckt und zwei Sachen auch tatsächlich musste ich korrigieren, weil die nicht okay waren.
Das schreibt man so in den Lebenslauf, das kann man schon machen.
Ja, LucasArts hat mich korrigiert. Also es war ganz cool. Ich habe so eine Seite gezeichnet, wo ich einfach Chewie auf ganz verschiedenen Planeten gezeichnet habe, was der da so macht. Und ich hatte ihn erst auf Coruscant, von hinten, wie er an den Hydranten pinkelt, weil, Gag, er ist irgendwie eine Art Hund. Nein, okay. Ja. Und da hat dann LucasArts gesagt, das darfst du nicht, das ist zu, darf man mit dem Charakter nicht umgehen. Und da musste ich mir da was Neues aus den Fingern saugen. Aber es gibt irgendwo auf meiner Festplatte einen Chewie, der auf Coruscant an einem Hydranten pinkelt.
Okay, ja, Mensch, also wollte ich gerade fragen, das ist ja dann schon, wenn es sogar noch ein paar Drucke gegeben hätte, dann wäre das ja schon etwas, wonach man jagen müsste. Aber wenn du es auf der Festplatte hast, ist ja vielleicht ein T-Shirt drin für uns beide, das kriegen wir dann schon.
Ja,
schön. Also wir haben jetzt ein bisschen von dir, wir haben hier eigentlich noch so eine kleine Spielerunde, die wir machen sollen, wenn wir Gäste einladen. Mir fällt gerade ein, wir haben das auch beim Moritz Mohr, den wir vor kurzem zu Gast hatten bei uns und ich glaube, beim Adolfo weiß ich gar nicht, ob ich das gemacht habe.
Bei Romina hast du es auch nicht gemacht, oder?
Nee, ne? Ja, weiß ich auch nicht so ganz.
Ja,
genau.
Komm.
Also,
aber ich spiele so gerne.
Ja, okay. Wir machen das mal. Das ist einfach auch nur so eine Schnellfragerunde. Da kann man dich so ein bisschen einordnen. Und dann müssen wir auch direkt anfangen mit unserer tollen Folge. Ich tease jetzt schon mal. In dieser Folge, es wird keine Kapitelmarken geben. Denn ihr sollt euch das Ding in Gänze anhören, denn wir wollen euch ein paar unserer Guilty Pleasure-Scham-Filme vorstellen. Also Filme, von denen wir schon wissen, dass sie vielleicht nicht so ganz geil sind oder den Test der Zeit nicht bestanden haben, die mal irgendwann wir sie geil fanden, weil wir 12-jährige Jungs waren und jetzt aber realistisch sagen müssten, nee, das ist nichts. Und da bin ich ganz gespannt, denn wir alle drei wissen nicht, was wir mitgebracht haben. Mhm. Und im Idealfall wäre es ja so, denn du hast ja deine Angst geäußert, was mache ich bloß, wenn ich die Filme gar nicht kenne, über die ihr redet. Schlogger, die Idee wäre ja, dass du so angezuckert bist, dass du sagst, das muss ich mir angucken.
Ja.
Und dann gerne natürlich auch nochmal Feedback geben. Genau dasselbe gilt natürlich für euch draußen da. Feedback ist immer gern gesehen, Sterne sind gern gesehen, Likes und Follows sind gerne gesehen. Und wenn ihr Bock habt, kommt doch auf unseren Discord-Server. Denn ich glaube, da werden wir auch über unsere Folge nochmal schreiben mit den coolen Leuten, die da jetzt schon abhängen. Aber jetzt kommen wir mal zur Fragerunde. Generell Filme, ne, wichtiges Thema für uns, für dich ja scheinbar auch. Also die erste Frage, lieber Film oder Serie?
Filme, definitiv.
Okay, und wenn du Filme guckst, im Original oder Synchro?
Das wird heute bei einem meiner Filme auch noch Thema werden. Aber mittlerweile gucke ich gerne der Synchro. Ich bin aber auch jemand, der gerne die Sprachen vergleicht. Und je nachdem switche ich dann dauernd hin und her. Oder ich lasse die ganze Zeit, wenn ich ihn auf Englisch gucke, vielleicht die deutschen Untertitel mitlaufen. Oder ich gucke ihn auf Deutsch in der alten Synchro und lasse dafür die englischen Untertitel mitlaufen, weil es mich interessiert, wie Witze und so übersetzt wurden oder bestimmte Floskeln. Deswegen tendenziell heute eher Originalsprache, aber bei älteren Filmen wegen der Synchronstimmen, die man lieb gewonnen hat, dann auch gern die deutsche Synchro.
Dann aber natürlich Kino oder Couch. Also für all das, was du gerade gesagt hast, ist natürlich die Couch der ideale Ort.
Mhm. Ja, das stimmt. Aber ich bin ein riesiger Kinofan. Also ich habe ja auch das Glück, dass ich für den Telestammtisch zu den Pressevorstellungen gehen darf. Ich wohne ja in Hamburg, das heißt, für mich ist das kein großer Weg und kann dann tagsüber mir die Pressevorstellung ansehen und ich liebe das. Also ich bin so ein großer Kinofan. Ich sitze auch gern zu Hause, aber da ist man so schnell verleitet, mal aufs Handy zu gucken oder irgendwas anderes zu machen, schnell anzuhalten, was ja auch nicht per se schlimm ist. Und ich bin ja tatsächlich auch jemand, der Filme auch auf dem Handy guckt. Das widerspricht jetzt ein bisschen, meiner Kinoliebe. Aber wenn ich mir das Handy direkt vors Gesicht halte, ich mache dann das Licht aus und ob ich jetzt auf einen Kinoscreen gucke, das ist ja fast gleich groß, sage ich jetzt ketzerisch. Aber auf jeden Fall überwiegt Kino und die Immersion, die da herrscht, ist einfach großartig. Da würde ich gegen nichts eintauschen wollen.
Wow. Also Filme auf dem Handy gucken, ne?
Ja.
Ich habe das auch mal probiert. Ich schlafe dann ein und mir fällt es ins Gesicht. Dann habe ich aufgehört. Nach zweimal.
Aber das würde ich immer verteidigen. Ich bin ein Pro.
So eine VR-Brille vielleicht. Ne? Dass man Splitscreen macht oder so.
Das geht ja auch nicht bei jedem Film, ganz klar.
Nee. Das glaube ich allerdings auch. Also Serien kann ich nachvollziehen. Habe ich auch schon auf dem Handy geguckt, wenn man Sport gemacht hat oder auf dem Flughafen war oder irgendwie.
Ja, aber dann guckst du es ja nicht nur auf dem Handy, sondern du machst es nebenher. Und ich gucke ja auf dem Handy dann voll konzentriert. Also das sind ja dann auch noch zwei unterschiedliche Sachen.
Ja, wenn ich mir das jetzt vorstelle, dass ich meinen Fernseher unten gegen das Handy wenn du im Kino bist, Süßkram oder Knabberzeug?
Ich trinke meistens einfach eine Cola. Und wenn ich mir was kaufen würde, dann wäre es ein Eis. Für mich ist Kino Eiszeit.
Eiszeit, okay. Mhm. Blockbuster oder Independent? Du hast jetzt natürlich, dadurch, dass du für den Telestammtisch losgehst, wirst auch du das haben, dass du gucken musst, was da ist. Also das kann ja alles sein, aber wenn du jetzt die Wahl hast.
Das kann man gar nicht so leicht beantworten, aber ich glaube, im Durchschnitt gucke ich mehr kleinere Filme und ich freue mich immer, wenn es was Besonderes zu gucken gibt. Und das sind ja tendenziell eher die Independent-Filme dann, aber ich habe auch sehr viel Spaß mit Blockbustern. Also da vor allem Spider-Verse oder sowas, der hat mich umgehauen.
Mhm. Ja, Spider-Verse, dann sag doch mal, lieber Marvel oder DC?
Da kann ich ein kleines bisschen ausholen. Ich habe zwei Kinder und der Vater der Kinder ist ein riesengroßer DC-Fan. Das heißt, damit hatte ich viel mehr Berührung, obwohl natürlich der Unterschied im Film jetzt, müsste man natürlich zumindest für die am Anfang schon eher in die Marvel-Richtung gehen. Die waren einfach besser oder hatten einen anderen Wert als die DC-Filme. Aber dadurch habe ich halt so eine Verbindung zu DC und habe da einfach ein bisschen mehr Ahnung drüber. Obwohl ich Comiczeichnerin bin, lese ich tatsächlich keine Superhelden-Comics, weil, und da kommen wir wieder zum Thema Film oder Serien, ich mag es, wenn Geschichten abgeschlossen sind. Und mich stört es, wenn es unendlich weitererzählt wird. Und das ist auch bei Superhelden-Comics ganz oft so. Ich weiß, es gibt auch abgeschlossene Geschichten, die lese ich dann auch gerne. Aber deswegen lese ich eher tendenziell wenig Superhelden-Comics und muss diese Frage tendenziell eher mit DC beantworten.
Ja, das ist ja auch fein. Also,
boah, ich muss mich gerade so zurückhalten, da nicht mit einzusteigen in dieses spannende Gespräch.
Neuerscheinung oder Klassiker? Du besprichst ja mehr Neuerscheinung, aber setzt du dich auch hin und machst freiwillig Rewatches? Ist also nicht, wenn der Stu dich da piesackt und deine Follower-Meute dir sagt, du musst das jetzt gucken, sondern setzt du dich auch mal hin und sagst, ach Mensch, von dem Film habe ich schon so viel gehört, den gucke ich mir mal an, obwohl der schon 20 Jahre, 30 Jahre alt ist?
Auf jeden Fall. Also ich gucke sehr gerne Neuerscheinungen, aber ich liebe es auch, die Klassiker aufzuholen. Ich war jetzt dieses Jahr zum Beispiel in Amerika im Urlaub. Und da haben wir in Las Vegas bei 40 Grad haben wir uns tagsüber dann Lawrence of Arabia angeguckt im Kino.
Ah, ja, hervorragend.
Das war wunderbar, das war richtig schön.
Und der haut immer noch weg, oder?
Ja, vor allem im Kino gesehen. Und es war draußen so heiß, wie es im Film auch heiß war. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Also ich liebe es auch, Klassiker nach. Ich mag auch Stummfilme, also das kann auch älteres Zeug sein. Alles, was gut ist, gucke ich mir an. Deswegen ja auch den Horrorfilm-Podcast. Obwohl ich keine Angst haben will, gucke ich mir trotzdem gute Sachen gerne an.
Ja, die Auswahl, die ihr da trefft, ist auch gut. Und ich glaube nicht, dass der Stu so ein Schwein ist und sagt, jetzt gebe ich immer die richtigen Terrorsachen.
Genau, der weiß schon.
Wahrscheinlich nicht.
der weiß, dass er mich da langsam reinführen muss. Also hier meine Endgegner wären ja Hereditary und Terrifier. Und ob wir da jemals hinkommen, weiß ich nicht und ob ich das überhaupt möchte. Aber das ist so das Extrem, das andere, wo ich...
Wobei die beiden tatsächlich ja auch, also Hereditary hat ja noch mehr... wenn wir mal kurz ausschweifen wollen, den großen Stempel auch vom Psycho-Horror. Mhm. Das ist ja nochmal eine ganz andere Richtung als der wirkliche Terror vom Terrifier. Ne?
Ja, aber
gerade das
Eltern,
Elternschaft, gerade das Elternsein ist ja bei Hereditary spielt so eine große Rolle und ich glaube, das macht dich wirklich fertig. Also dann, bei Terrifier kann ich mir vorstellen, da könnt ihr euch bestimmt irgendwann hin vortasten. Wenn man da ein bisschen abgehärtet ist, ist es halt so, ist es Spaß. Dann hat man Spaß am Gore und Gore tut erstmal niemandem weh, außer natürlich der Figur.
Ja, so habe ich das auch gehört.
Also mit den meisten Fragen sind wir auch durch. Die eine Frage schenke ich mir, denn du hast schon gesagt, dass du eigentlich jemand bist, der Gas ganz gerne mag, wenn Dinge zu Ende sind, zu Ende gehen und aufgeklärt werden. Das wäre hier noch so eine Frage. Aber ich kann es jetzt auch nicht mehr abwarten. Ich möchte jetzt in unser Thema da.
Ja, bitte.
Das heißt, wir fangen jetzt an. Ich habe mir nichts dazu notiert, groß, wer macht wann was. Wir haben alle drei Filme mit. Und weil du unser Gast bist, wirst du jetzt anfangen. Was hast du uns mitgebracht? Oder du kannst auch gerne noch ein bisschen ausholen, wenn du willst. Wie war dein Auswahlkriterium? Denn wenn wir mal ehrlich sind, wir haben alle mehr als drei. Wir kommen wahrscheinlich eher so an 30 Filme, die mehr oder weniger von dem einen als, na, das ist aber ein Klo, bis hin zu wieso. Das kann ich total nachvollziehen. Auch bei der Recherche war das so, dass ich bei einigen Filmen gelesen habe, wieso redet ihr darüber, als wäre das ein schlechter Film? So, also deswegen hol gerne ein bisschen aus. Erklär uns mal, wie hast du deine drei Filme ausgesucht? Und dann kannst du gleich den ersten rankleben.
Also wir hatten ja kurz überlegt, ob wir so eine objektive Kritik mit reinnehmen, dass wir sagen, wir nehmen die bei Rotten Tomatoes oder IMDb oder was weiß ich, irgendwie unter so und so viele Punkte haben. So habe ich angefangen. Aber das war dann manchmal nervig, weil es gibt ja auch so Filme, wie du schon gesagt hast, die sind irgendwie schlecht, aber haben trotzdem eine gute Bewertung, vor allem beim Publikum. Und da habe ich dann damit aufgehört. Aber ich bin so dann in so eine Art, da bin ich auf ein paar Filme gestoßen, die ich schon fast vergessen hatte. Und mir würden bestimmt noch viel mehr einfallen. Aber ich habe, wie du gesagt hast, auch ein paar mehr dabei, aber habe mich jetzt auf drei geeinigt. Und ich kann auch anteasern, ich habe einen Film mit Arnold Schwarzenegger dabei.
Oh,
und ich habe
auch
zwei Filme mit Jake Lloyd dabei.
Oh.
Und
sogar
zwei.
Oh. Ich weiß jetzt schon, was deine... Oh Gott, ist das schön. Ja, ich freue mich drauf.
Und ich habe einen Horrorfilm tatsächlich dabei.
Oh, okay, ja, dann lege ich los. Such aus, selber aus, mit was du starten willst.
Ich glaube, ich fange mit dem Horrorfilm an. Und ich habe den auch nochmal gerewatcht, damit ich auch sagen kann, heute, ich finde den immer noch gut. Denn, da werden wir vielleicht auch noch zu sprechen kommen, ich habe auch noch ein paar andere gerewatcht, von denen ich mich dann verabschieden musste. Weil als ich den heute gesehen habe, dachte ich, ja, okay, den kann ich eigentlich nicht mehr guten Gewissens empfehlen. Okay, also der erste Film ist tatsächlich ein Horrorfilm und der heißt Die Killerhand. Oder im Original Idle Hands. Genau.
Jetzt muss ich erstmal gucken. Wie heißt der im Original?
Idle Hands.
Okay,
das kommt von dem Sprichwort auf Englisch: Idle Hands are a devil's irgendwas, Playground oder so.
Okay, gut.
Und der ist mit Devon Sava, den kennt man aus Final Destination, der Blonde. Es spielt aber auch Seth Green mit und tatsächlich auch Jessica Alba. Und da geht es um einen Kiffer, nämlich der Devon Sava, dessen rechte Hand vom Teufel besessen wird und anfängt rumzumorden. Und es ist eine Horrorkomödie. Und ich fand den damals, weil ich Seth Green und Devon Sava süß fand, hat mir das gut gefallen. Und weil ich als Teenie totaler Offspring-Fan war, fand ich cool, dass die Offspring spielt in dem Film mit. Da ist nämlich ein Highschool-Ball und die haben dann da einen Auftritt. Und an einer Stelle wird dem Leadsänger Dexter auch von der Killerhand, weil Devon wird sich von der Hand irgendwann, der wird sie sich irgendwann abhacken, weil es seine einzige Lösung ist, mit der umzugehen. Dann krabbelt die da so alleine rum, wird dem auch dann die Kopfhaut dem Sänger so abgezogen auf der Bühne. Und der Film, der funktioniert auch heute noch für mich. Ich fand den sehr lustig. Ich mochte die Schauspieler immer noch gerne. Ich fand den teilweise auch gruselig. Es wird viel Blut gespritzt. Und der hat immer noch Spaß gemacht. Und der hat auf Rotten Tomatoes 16% von den Kritikern bekommen.
Wow. Ja, das sieht aus wie ein ganz legitimes Klo. Das muss man mal sagen.
Ja, aber der macht Spaß. Ich fand auch jetzt noch mehr, mir persönlich, und darum geht's ja heute, Filme, die ratzt sind, aber uns gefallen, mir hat er immer noch sehr viel Spaß gemacht. Ich fand den immer noch toll.
Ja, Jessica Alba wird wahrscheinlich nicht so grauenhaft sein, wie sie jetzt mittlerweile Schauspieler hat.
Die spielt da so schrecklich. Ihre Frisur ist schrecklich. Die spielt so unendlich schlechter. Also das,
Also dann ist sie wenigstens im Play gerecht, also gleich geblieben. Ich sehe gerade Budget 25 Millionen und eingespielt 4,2 Millionen. Wow.
25 Millionen? Krass.
Hat der gekostet, ja. Ja.
10 Millionen für die Offspring wahrscheinlich.
Wahrscheinlich,
und
ja.
Und die Musikrechte.
Aber ihr kennt ihn beide dann nicht?
Nee, das ist 1999. Da war ich schon erwachsen genug, dass ich solche Filme dann Bogen gemacht habe. Und in meiner Bubble hat mir den noch nie einer angetragen.
Ey, guck den mal an, der ist wirklich witzig.
Ja, also.
Also ich bin auch fassungslos, dass ich den nicht kenne, weil das klingt nach einem Film, den ich einfach hätte gucken müssen zu der Zeit.
Ja.
Deswegen kann ich schon mal Danke sagen für den Pick. Also die Bilder sehen großartig aus.
Ja, guck den an, Die Killerhand von 99.
Die Killerhand.
Hat die perfekte Filmlänge, 92 Minuten.
Und ist gedreht von Rodman Flender und das ist der Onkel von Timothy Chalamet.
Was? Okay, crazy.
Hier mal einen unnötigen Fact reingeworfen. Mhm. Ja, der hat dann noch Folgen gemacht für The Office, Ugly Betty, Gilmore Girls, aber so richtig ist das wohl bei ihm nicht durchgestartet. Mag auch an dem Film liegen, ne? Also habe ich noch nie von gehört. Super, dass du den mitgebracht hast. Und dass der funktioniert auch wirklich noch. Ja, den
ich habe den jetzt gesehen. Ich hatte sehr viel Spaß damit. Ja, immer noch. Ich habe den vor ein paar Tagen jetzt nochmal gesehen. Soll ich schon schnell noch einwerfen, welchen Film ich auch vor ein paar Tagen gesehen habe, der gar nicht mehr funktioniert hat? Oder einfach abwarten, ob ihr den vielleicht mitbringt?
Das glaube ich nicht, dass wir den dabei haben. Was? Ich glaube, wir haben schon, also gerade so ein, also Age Gap ist bei uns immer so ein Thema und ich glaube, ich habe mich da auch auf sehr spezielle Filme zurückgezogen und ich glaube auch nicht, dass da Sandro, also hau mal raus, mach mal.
Also tatsächlich hatte ich kurz noch Dude, Where's My Car auf der Liste, also ey Mann, wo ist mein Auto? Mit Ashton Kutcher und Sean William Scott über zwei verkiffte Jungs, hier auch wieder Kiffer, ist auch eine Komödie, die aufwachen und sich an die Party am Tag davor nicht mehr erinnern und der Film ist halt so albern, weil er auch noch Aliens mit reinbringt und so ein Quatsch. Und den habe ich dann nochmal geguckt. Ich musste auch an Teilen noch lachen und ich weiß auch, warum ich den damals gut fand. Aber der geht so in die Richtung, hat ganz viel Rassismus, Transphobie, Homophobie, Sexismus drin. Den kann man nicht mehr guten Gewissens empfehlen. Aber wenn man ihn als Zeitkapsel sieht, kann man den sich auch immer mal wieder noch angucken. Aber der kommt deswegen nicht auf meine Liste.
Weil das ist auch tatsächlich so ein Film, den habe ich bei meinen kleinen Recherchen oft gefunden, dass Leute den auf ihrer Watchlist haben und immer wieder mal gucken, weil der halt total durchgeballert ist. Und das war mir gar nicht so bewusst, dass der dann eher als problematisch zu betrachten ist.
Ja, so es kommen halt die klassischen Gags, die kommen in einen Sexclub und knutschen mit einer rum und dann stellt sich raus, dass das eine Transfrau ist. Und dann machen sie sich da total drüber lustig. Oder die Freunde, die haben so Zwillingsfreundin und sie schenken ihnen am Ende so Ketten und was die Ketten machen, die vergrößern einfach nur die Brüste von den Mädels und alle freuen sich, yeah, endlich ist das Leben geiler, weil jetzt haben wir größere Brüste und solche Gags sind da halt drin.
Ah, guck an. Habe ich noch, also muss man dann vielleicht unter diesem Aspekt tatsächlich nochmal gucken, nicht wegen der größeren Brüste, sondern um zu sehen.
Doch, guck doch ruhig die größeren Brüste an.
Als du gesagt hast, die Killerhand, habe ich natürlich gleich an die Hand gedacht. Es gibt einen echten Horrorfilm, der Die Hand heißt, mit Michael Caine in der Hauptrolle. Aus den 80ern kennt auch kaum einer, aber das war einer der Filme, habe ich sehr früh gesehen viel zu früh gesehen in meinem Leben. Und der hat mich dann auch immer verfolgt, weil es ist wirklich auch diese idiotische Idee, dass eine Hand abgetrennt vom Körper durch die Gegend läuft und die Leute abmurkst, weil auch eben besessen. Insofern hat die Killerhand da ja wahrscheinlich den Fun-Switch mit reingebracht. Ja, geil. Schön. Sandro, wie bist du rangegangen und was ist dein erster Pick?
Also, Guilty Pleasure war für mich sehr schwierig, weil ich in mich gegangen bin und mitbekommen habe, dass ich 75% nur Guilty Pleasures gucke. Als großer Godzilla-Fan ist man da einiges gewohnt, sage ich jetzt mal. Und deswegen musste ich erstmal mich reinfühlen, welche Kriterien ich so aufstelle. Ne? Ich habe dann auch an sowas wie Matrix Reloaded zum Beispiel gedacht. Ein Film, der eigentlich gehasst wird vom Internet, weil er einfach keine gute Fortsetzung ist, aber der ja handwerklich trotzdem revolutionär war. Und das war mir dann zu doof, den reinzunehmen, weil ich finde den halt immer noch gut, aber es ist kein Guilty Pleasure so für mich. Deswegen habe ich mich dann doch eher so ein bisschen wie Schlogger so ein bisschen zurückbesinnt auf Filme, die ich halt damals cool fand und hinterfragt, sind die heute immer noch cool? Also deswegen ist das bei mir auch so ein bisschen ein Zeitreise-Ding. Ne, sonst könnte ich auch Joker 2 reinnehmen, den ja alle hassen, aber den finde ich gut. So, why? Ne, aber das ist irgendwie lame. So, deswegen. Ja, bei mir sind auch so Filme rausgeflogen wie bei dir, Schlogger. Also Eurotrip war ein Film, den ich ungefähr 500 Mal gesehen habe zu einer gewissen Zeit meines Lebens. Und Bierfest ist auch so ein Kandidat. Whatever, der kam einfach im Freundeskreis hoch, man hat sich am Wochenende getroffen, hat das Ding schon wieder geguckt, aber der ist so voller Klischees und der ist halt eben auch so von so einem Humor, der eigentlich nicht so PC ist, dass ich dann auch sage, eigentlich kann ich nicht mehr drüber lachen, eigentlich ist das Charmante bei den Filmen nur, dass sie mich an diese Zeit zurückerinnern, deswegen habe ich die auch so ein bisschen gekickt dann. Und ich habe jetzt nur Filme, die ich einfach immer noch gerne reinschmeiße. So wie, ich fange jetzt chronologisch an, ich gehe in der Zeit ein bisschen zurück. Der erste ist von 2004, den ich mitgebracht habe. Ich habe, trotzdem wir uns nicht dieser Regeln unterwerfen, mal die Scores mitgebracht. Der hat 21% Tomatometer-Kritiken, 39% von den Fans und ist bei IMDb auf einer stabilen 5,7. Nicht so schlecht. Oh, gar nicht so schlecht. Und er ist von dem revolutionären Regisseur Paul W.S. Anderson, der uns auch Perlen wie Mortal Kombat oder Star Wars Soldier oder Resident Evil und alle Fortsetzungen fast dazu geliefert hat. Die Rede ist natürlich von dem größten Crossover und feuchtesten Nerdraum, den ich mir jemals vorstellen konnte zu der Zeit. Alien vs. Predator.
Ah, ja, okay.
Der wird gehasst, und wirklich?
Ja, also ich habe dir die Zahlen gerade vorgelesen. Ja. Es ist so ziemlich das Dümmste, was man machen kann, wenn man sich, also gerade wenn man sich diese beiden Franchises anschaut, wo Alien stand mit der ganzen Mythologie dahinter, wo Predator stand. Gut, der zweite Predator-Teil war jetzt auch, kann man jetzt streiten, ob der wirklich gut war. Aber der Film scheißt ja konsequent auf alles, was da etabliert wird und nimmt sich einfach nur zwei bekannte und gut wirklich pop-ikonische Filmmonster raus und schmeißt sie in einem hirnlosen Trash-Plot aufeinander. Also hier ist es halt so, dass man muss dazu sagen, so richtig los ging das ja eigentlich schon mit einem Comic, den es zu diesem Crossover gab. Ende der 80er gab es den, glaube ich. Und dann kam irgendeiner von den Set-Dekorateuren bei Predator 2, der 1990 ins Kino kam, auf die Idee, in das Raumschiff von Predator hinten so eine Xenomorph-Schädel reinzuhängen. Und alle so, krass, das spielt in derselben Welt und ich will das haben. Da gab es noch ein Computerspiel und so weiter. Und als das dann angekündigt wurde, ich weiß noch wirklich, ich glaube, ich war bei 300 oder sowas im Kino und sehe das erste Mal diesen Trailer. Und damals war das ja noch nicht so, dass man alle Trailer schon 5 Jahre vorher irgendwie diskutiert wurden. Also man ist ins Kino gegangen, hat die Trailer haben einen überrascht und dann kommt dann siehst du dieses Predator-Raumschiff und dann siehst du dieses Alien eigentlich so, oh mein Gott, ich weiß noch, wie ich meine Mutter gesagt habe, das ist Alien versus Predator. Und die so, was? Also, ja, und dann, und dann ging das los und ich saß in diesem Film, ich weiß noch, mit zwei Freunden, eigentlich war ich hart enttäuscht, aber das war nur so unten drunter. Ich war noch jung genug, um das einfach zu zelebrieren, wie schön das ist. Also, die gehen halt, die bekommen so ein, also es spielt generell ja auf der Erde, auch einfach komplett die Lore über Bord geworfen, wie die Aliens entstanden sind und sowas. Und die finden in der Antarktis eine Pyramide, was man halt, ne, logischerweise, ist ja auch so, die Predators, es wird ja etabliert, dass die immer am heißesten Ort der Welt auftauchen. Ne, das ist der Dschungel oder im zweiten Teil dieses futuristische, dystopische Los Angeles. Natürlich sind die in der Antarktis. Ja, das ist tatsächlich ein Teil der Lore. Und die Aliens sind ja auch nie auf der Erde gewesen. Das war ja auch ein langes Thema. Aber hier, zack, packt man die einfach in diese Pyramide dort rein. Und dann ist das Ganze eigentlich ein Coming-of-Age-Film für Predators, weil diese Pyramide ist nur dazu da, dass die eine Reifeprüfung ablegen müssen, um in den Tribe aufgenommen zu werden. Also dafür haben die Predators irgendwann mal dort auf der Erde diese Pyramiden gebaut, wo auch alle Kulturen drin miteinander verschmolzen sind, haben die Menschen unterjocht, damit die halt die Facehugger aufnehmen und dann halt diese Aliens rauskommen. Also wir sind halt quasi nur eine Legebatterie. Und deswegen wurde die menschliche Kultur versklavt, deswegen ist das auf der Welt alles so entstanden. Man versteht auch nochmal, warum Ridley Scott vielleicht dann doch Prometheus gemacht hat, um diese Scheiße nochmal klarzustellen, dass das nicht so war.
Ja, weiß ich nicht, ob das...
Naja, aber zumindest ist, also wenn man sich davon komplett entkoppeln kann, dass das einfach wirklich nichts mit den anderen Franchises zu tun hat, ist das ein schönes Trashfest. Also die... ich meine, im Prinzip kommen die in einen Indiana-Jones-Tempel, wo sich alle 10 Minuten die Räume verändern. Und wenn man da irgendeinen Gegenstand wegnimmt. Und wie gesagt, diese Predators sind einfach nur da, um die Xenomorphen dort abzuschlachten. Und irgendwie ist das einfach völlig gaga, aber es ist halt so unterhaltsam inszeniert. Also man muss halt auch dazu sagen, ich war schon immer großer Fan auch von Predators und habe gedacht, oh, gibt es da mehr? Man sieht den ja in den Filmen nie. Und dieser Film geht ja all in. Du siehst das erste Mal ein Raumschiff von denen richtig. Die haben verschiedene Masken und das Creature-Design. Also ist ja trotzdem richtig gut. Die Xenomorphen, die Alien-Königin, das sieht alles großartig aus. Die sieht sogar noch besser aus als im Alien 2 bei Cameron, weil die einfach die Technik ein bisschen weiter war. Am Ende wird es ein bisschen CGI-lastig. Das siehst du dann immer, wenn die Alien-Königin dann plötzlich so mit 20 km/h durch den Gang rennt und überall aneckt. Das ist nicht so gut gealtert. Aber ansonsten, die ganze Mythologie, Lance Hendrickson als Bishop, als Wayland hier, das macht alles gar keinen Sinn, dass der Android aus Alien 2 sein soll. Der macht sogar einmal diese Fingerübungen her mit dem, und der Film ist auch komplett zerschnitten. Ja, also es ist halt wirklich ein Trashfest. Wer dachte, die Forscher aus Prometheus sind doof, der hat die hier noch nicht, also der hat die hier wieder vergessen, weil die sind halt wirklich, also die schreien halt einfach nur und haben Angst, obwohl das halt so ein Special-Einsatzteam ist. Jedes Mal, wenn eine Tür zugeht. Ja, es gibt ein paar geile Money-Shots. Und deswegen, das ist für mich wirklich der absolute Hirnausfilm, wenn ich einfach Bock habe, die Viecher in Action zu sehen. Also deswegen, ich habe den letztens nochmal geguckt, ich hatte einfach einen Spaß meines Lebens. Das Geile ist, es gibt einen, der Film ist FSK 12, der wurde komplett entschärft. Es gibt mittlerweile einen Extended Cut, wo man ein bisschen CGI-Blut wieder reingenommen hat. Aber die einzige Szene, wo ich mich erschreckt habe, das weiß ich noch sogar im Kino, war, als plötzlich ein Pinguin durch diese Walfangstation läuft. Ansonsten ist der Film überhaupt nicht gruselig. Also es wäre eigentlich was für dich, Schlogger, weil du kriegst geile Sci-Fi-Viecher, die gegeneinander kämpfen, aber es spritzt kein Blut, es gibt keine beklemmenden psychologischen Szenen. So, es ist einfach die ganze Zeit, es ist eigentlich Power Rangers, bloß mit cooleren Viechern. Und mir macht der halt immer noch absolut Spaß. Im Gegensatz zum zweiten, Aliens vs. Predator 2, Requiem, ist der dunkelste Film aller Zeiten. Wer denkt, die Schlacht in Game of Thrones Staffel 8, da sieht man nicht, hat den Film noch nicht gesehen. Das ist wirklich, der Film ist ganz, ganz schlechter Bodensatz, aber der hier, der ist cool.
Super. Habe ich noch nicht gesehen unter diesen Gesichtspunkten. Also ich habe den gesehen, aber nicht unter diesen Gesichtspunkten. Ich fand den auch immer eher...
Ich habe noch keinen Predator-Film gesehen.
Ah, okay.
Habe ich auch noch Incoming, vor mir. Ja.
Sagen. Ja. Das ist schon eine spannende Reihe, weil auch die ganzen Upgrades und Remakes und sowas, die haben alle schon irgendwie, also gibt schon Teile, die haben ihre Schauwerte auf jeden Fall.
Ja. Komme ich auch drauf, die irgendwann zu gucken, auf jeden Fall.
Ich gehe mal in eine ganz andere Richtung. Und zwar habe ich euch mitgebracht einen Film von Michael Lehmann. Michael Lehmann ist jetzt keiner der Filmemacher, die jetzt richtig, richtig viel große Sachen gemacht haben. Aber wenn man sich sein Oeuvre anguckt, hat er ein paar kleine, schöne Perlen drin. Heathers zum Beispiel ist ein Film von 88 mit einem ganz jungen Christian Slater und Winona Ryder. Ist ein toller Film. 40 Tage, 40 Nächte ist immer noch eine tolle Komödie. Und der hat einen Film gemacht mit unserem Freund Bruce Willis. Und zwar Hudson Hawk. Und Hudson Hawk ist wahrscheinlich einer der besten Bruce Willis-Filme, die kaum einer kennt. Weil der halt furchtbar gefloppt ist. Das muss man halt leider sagen. Hudson Hawk ist eine, wenn man so will, amerikanische Actionkomödie, die von A bis Z komplett durchgeballert ist. Das ist nichts normal. Bruce Willis in der Hauptrolle. Wir haben noch so andere tolle Schauspieler wie Daniello, die wunderbare Andie MacDowell, immer schön zu sehen, James Corbin und dann noch jede Menge Leute, die man aus Filmen kennt. Richard E. Grant, einen relativ jungen David Caruso noch vor seiner großen Karriere, die hier alle eine mehr oder weniger große Rolle spielen. Und die Geschichte ist, dass Hudson Hawk halt ein Meistereinbrecher ist, der gerade frisch aus dem Knast kommt. Und natürlich, einmal mehr, diese Trope, diesen einen letzten Job, den musst du noch machen. Und wenn du den gemacht hast, dann lassen wir dich auch wirklich in Ruhe. Der Auftrag wird erstmal sieht es so aus, als wäre das ein ganz einfacher Auftrag ist, aber am Ende ist es halt eben nicht, weil alle, die in diesem Film mitspielen, komplett Ballerballer sind. Das ist einfach total albern. Die Action ist auch ein bisschen Slapstick-artig. Es gibt lustige Soundeffekte, es gibt einen surrealen Humor und was halt so ein Kernelement ist, wenn die beiden Hauptcharakter, also Danielle und Bruce Willis, wenn sie einbrechen, dann timen die ihren Einbruch immer auf einen Song. Und hier ist das halt Swinging on a Star. Und dann sagen sie, okay, wie lange brauchen wir? Ja, so 5 Minuten. Okay, welcher Song hat denn 5 Minuten? Und dann sagen sie halt Swinging on a Star mit 5 Minuten, 2 Sekunden. Und dann gucken sie sich an und sagen, 1, 2, 3. Und dann fangen beide an zu singen, laufen los, machen ihren Job und wissen dann halt, wo sie im Timing sind. Das ist so eine der Ideen, was dann halt dafür gesorgt hat, dass der Soundtrack noch mal richtig durch die Decke ging. Bruce Willis ist ja auch bekannt dafür, dass er gerne amerikanische Classics noch mal selber einsingt und sowas. Und das Ding hat einfach, das ist 90 Minuten lang, es hat ein richtig geiles Tempo, es gibt ständig blöde Sprüche. Ding kannst du sowohl in Englisch als auch auf Deutsch gucken, ist wirklich toll synchronisiert. Das ist oftmals wirklich slapstickartig, aber es ist nicht lahm, das ist nicht müde. Der hat tolle Schauspieler, wie ich schon gesagt habe. Das ist überhaupt nicht ernst. Die Nebenbesetzung mit Daniello und Andy McDowell, aber vor allem halt eben auch James Corbin, der ist der Head von einem CIA-Team und seine ganzen Mitarbeiter kriegen halt Namen von Schokoriegeln. Das heißt, er spricht die ständig an mit Snickers, Kit Kat, Butterfinger und so. Und es ist komplett over the top. Maßgeblich sind hier dann nochmal Richard E. Grant und Sandra Bernhard. Die sind ein verrücktes Ehepaar, die quasi wie sowas die Supervillain sind in diesem Film, die halt ganz durchtrieben sind und die auch ganz durchtrieben mit ihrer Umwelt umgehen. Das macht halt einfach einen Heidenspaß. Das ist kein wirklich guter Film. Der ist an den Kinokassen komplett untergegangen, hat 3 goldene Himbeeren verdient, darunter auch für den schlechtesten Film damals in dem Jahr. Aber der hat auf jeden Fall für mich einen ganz besonderen Platz im Herzen, weil ich glaube wirklich, ich habe in keinem Film vorher und danach Bruce Willis mit so viel Bock spielen gesehen. Wirklich. Also man sieht, dass der da Bock hat, das Ding zu machen und dem war auch egal, dass das hinten raus irgendwie dann nicht der Erfolg war, der durchaus hätte werden können, weil sowas kriegt ja so ein Kult-Following. Ne? Das heißt, wenn ihr Bruce Willis nochmal in Topform sehen wollt und es muss nicht Action sein, dann guckt mal, wo ihr Hudson Hawk findet. Ich finde den Film super, ich gucke den sehr, sehr regelmäßig.
Von dem habe ich noch nie gehört.
Ja, der hat den ja auch geschrieben. Ne?
Also geschrieben hat er den mit, genau. Das Drehbuch hat er auch mitgeschrieben. Und du hast noch nie was davon gehört. Das wird ja dann Zeit. Also, wenn du dich für so slapstick-mäßige amerikanische Comedy von 91 begeistern kannst in irgendeinem Fall. Er wird komplett verrissen. Also Kritik findest du nur schlechte. Ergo auch die goldenen Himbeeren. Schlechtester Hauptdarsteller Bruce Willis, schlechtester Nebendarsteller Richard E. Grant, schlechteste Nebendarstellerin war nominiert, der Film generell war nominiert, die Regie war nominiert. Also die haben wirklich alles getan, um den Film kaputt zu machen. Aber ich glaube, gerade mit so viel Abstand ist es einfach nur noch spaßig. Nur noch Spaß.
Ja, und auch wahrscheinlich, wenn du weißt, was dich erwartet, gehst du da ja ganz anders dann ran.
Ja, genau. Das hier ist.
Ich glaube, das war auch so ein typischer Fall von falsch vermarkteter Bruce Willis IP-Film, der zu seiner Zeit halt einfach in diesem Stirb-Langsam-Modus gefangen war. Ja. Ich habe den ja auch damals gesehen, wo, wenn du dich erinnerst, weil wir das Bruce Willis-Special vor Äonen mal gemacht haben, als er quasi schauspielerisch abgedankt hat. Da habe ich ja viele das erste Mal gesehen. Und ich fand, Richard E. Grant ist so ein Scene-Stealer. Der ist so herrlich in dem Film, der ist so drüber. Also ich war auch gut unterhalten, gerade weil der alle Erwartungen untergräbt und das war vielleicht seiner Zeit einfach ein bisschen voraus.
Genau, daran liegt es. Er war seiner Zeit einfach Äonen voraus. Das
sagt man ja immer dann, ne?
Ja, sagt man dann schnell.
Ja, aber schöner Tipp.
Werden wir alles auch noch wegen anderer Filme, die wir ja haben, hören. Was hast du noch dabei, Schlogger? Was ist deine Nummer 2?
Nummer 2. Okay, ich springe jetzt direkt mit Arnold Schwarzenegger rein. Und zwar habe ich dabei einen Film, den ich mit meiner Schwester sehr oft gesehen habe. Es ist ein Weihnachtsfilm. Ein Schwarzenegger-Weihnachtsfilm. Der im Original heißt er Jingle All the Way und auf Deutsch Versprochen ist versprochen. Und das ist mein erster Film mit Jake Lloyd, den ich auch heute dabei habe. Ihr ahnt schon, welches der zweite sein wird. Aber den zweiten habe ich mir eingepackt, weil das so eine wunderbare Diskussion mitbringen könnte. Also versprochen ist versprochen. Wir haben Arnold Schwarzenegger. Er spielt einen Workaholic, der zu wenig für seine Familie da ist. Jake Lloyd spielt seinen Sohn, der an Weihnachten nur einen einzigen Wunsch hat. Er wünscht sich eine Actionfigur von Turbo Man. Und Arnie verspricht seinem Sohn natürlich, ich besorge dir diese Figur, hat aber nicht dran gedacht. Es ist jetzt schon der 24., dass diese Figur das beliebteste Spielzeug aller Zeiten ist und überall ausverkauft ist. Und so wird es in diesem Film darum gehen, wie er verzweifelt versuchen wird, am 24. noch an dieses Spielzeug zu kommen. Und da wird er immer wieder auf einen Polizisten treffen. Das ist so ein Running Gag. Er wird einen Widersacher haben, der auch für seinen Sohn eine Actionfigur Turbo Man besorgen möchte, gespielt von Sindbad, der damals anscheinend ein paar Rollen hatte. Und das hat, das endet in so einem schön übertriebenen Ende, wo ich mich frage, wie teuer war dieser Film? Weil es wird dann so eine Weihnachtsparade geben und Arnold Schwarzenegger wird durch Verwechslungen in einen menschengroßen Turboman umgewandelt, der auch fliegen kann, weil er ein Jetpack hinten drauf hat. Und es wird dann einen Kampf geben gegen Dementor, heißt, glaube ich, der Widersacher von Turboman, der dann zufällig von dem anderen Vater dann ersetzt wird. Und das Ganze ist natürlich auch super kitschig. Jake Lloyd spielt richtig, richtig süß. Und es ist alles total, es gibt auch noch so einen schmierigen Nachbarn, der sich an die Mutter ranmachen will, der natürlich ausnutzt, dass Arnie nicht da ist. Der ist auch total, da springe ich jetzt gleich zum Thema Synchronisation. Der ist so schmierig synchronisiert, wie der Sachen sagt. Also wahrscheinlich sagt er auf Englisch, hallo, lass uns mal Plätzchenrezepte austauschen. Auf Deutsch, vielleicht können wir ja später mal ein paar Plätzchenrezepte austauschen. Und hier eben auch der Punkt, ich habe den auch noch mal geguckt. Der funktioniert für mich immer noch. Ich fand den total süß, witzig, übertrieben. Ah, hier, James Belushi spielt auch mit. Er spielt einen
Hammer.
Es gibt so einen Weihnachtsmann-Schwarzmarkt und da spielt er dann mit. Da gibt es auch einen Kampf natürlich, mit wo Arnie gegen die ganzen Weihnachtsmänner kämpfen muss. Und ich bin, hatte ich ja vorhin gesagt, bin dann in der Synchro in der, so hin und her gesprungen zwischen Deutsch und Englisch. Und der funktioniert für mich. Ich muss jetzt auch zugeben, das ist mir dann erst aufgefallen, dass ich, glaube ich, noch keinen Schwarzenegger-Film im Originalton gesehen habe. Weil es hier so extrem auffällt, wie viel schlechter der Film wird, wenn man ihn sprechen hört. Und der ist ja, seine deutsche Synchronstimme ist ja, wie heißt Thomas der? Thomas Danneberg. Den ich verbinde auch mit Dennis Quaid oder Dan Aykroyd. Sowieso große Verbindung damit. Und da kriegt man direkt ein wohliges Gefühl, wenn man diese Stimme hört. Und dann switcht du um auf Englisch und es ist so, oh, this is so cool. Also der. Deswegen weiß ich nicht, ob die schlechten Bewertungen. Er hat, dieser Film, habe ich nachgeguckt, hat 20% auf Rotten Tomatoes. Ob das vielleicht auch von Native-Speakern kommt, weil dann würde ich den Film bestimmt auch vielleicht ein bisschen schlechter finden, wenn man nicht sagt, okay, das ist halt Arnie, aber mit der deutschen Synchronstimme, ich finde den, der finde ihn immer noch sehr gut und der erinnert mich natürlich auch an eine Kindheit, aber auch abgesehen davon ist das einfach ein schöner Weihnachtsfamilien-Kitsch und mit ein bisschen Action-Film. Es gibt auf jeden Fall Kämpfe in diesem
Film. Habe ich tatsächlich auch noch nie gesehen, den Film.
Was?
Ausschnitte
kennen. Gibt's auf Disney Plus.
Ja, habe ich dann, weil das so der lustige Arnie und so und auch die Zeiten, in denen wir uns da jetzt bewegen, das war dann, hat nicht zu mir gepasst, 96 habe ich andere Sachen gemacht. Aber ich kann das total nachvollziehen, was du gerade gesagt hast, das wäre auch nochmal eine Folge für sich. Die deutsche Synchronstimme Thomas Dannenberg, leider verstorben letztes Jahr, war einfach in meiner Jugend nicht wegzudenken. Er hat Arnie gemacht, er hat aber auch zum Teil Silvester gemacht, er hat Travolta gemacht, Terence Hill, Dan Aykroyd, John Cleese, Nick Nolte, Adriano Celentano. Ich habe ja in meiner Jugend so ziemlich alles, was dieser Mann mal filmisch gemacht hat, sehen müssen, weil mein Vater als Italiener natürlich sagte, das ist italienisches Nationalgut. Das gehört auf den Fernseher. Deswegen, ich habe seine Stimme rauf und runter gehört und die macht, hat immer alles besser gemacht. Aber wie gesagt, das wäre nochmal eine Folge für sich. Du wolltest wissen, was er gekostet hat. Irgendwas zwischen 60 und 75 Millionen und hat so 130 eingespielt. War also durchaus erfolgreich. Schreit eigentlich nach einem Sequel heutzutage, ne?
Es gibt ein Sequel, aber nicht mit ihm.
Ah, okay.
Habe ich nicht angeguckt.
Nee, nee, das ist doch auch Quatsch. Und wahrscheinlich so ein Sequel, das nicht im Kino war, sondern vielleicht direkt im Fernsehen oder so.
Ja, so ein Disney-Sequel. Also wie gesagt, der ist auf Disney Plus, da wird dir direkt das Sequel angezeigt. Ich habe nur das Filmcover angezeigt, das sah schon total doof aus. Hab mir nicht mal die Beschreibung durchgelesen.
Du, es galt damals, es gilt heute umso mehr. Alles, was Disney macht, ist scheiße. Punkt.
Also, Punkt. Sehr kontrovers, Mo, würde ich nicht unterstreichen. Ich liebe diesen Film. Das ist einer dieser, Arnold Schwarzenegger war für mich als kleiner Pimpf, war das der größte. Und auch Last Action Hero ist auch so ein Film,
ja,
aber der war
es
auch so gut, dass ich ihn hier draufnehmen durfte, wollte. Und versprochen ist versprochen. Ich bin ja so ein Weihnachtsfilme-Grinch. Und das ist aber tatsächlich ein Film. Und Mo, deswegen glaube ich auch, dass der dir gefällt. Der macht Bock zu Weihnachten. Weil der nämlich diese ganzen Weihnachtstraditionen alle so hops nimmt. Und so wie Arnie in dem Film ist, so sind wir halt auch. So am letzten Tag, oh scheiße, ich brauche noch ein Geschenk. Ja, okay.
Ich nicht. Ich kann hinter mir die Tür aufmachen. Da sind alle Geschenke schon drin und das schon seit Wochen.
Was? Oh. Du bist ja ekelhafter Geschenkestreber.
Ich beschenke nur eine Person und deswegen ist das sehr einfach.
Okay.
Ja. Also da drin ist ein Geschenk und zwar eine Socke liegt da drin. Nee, und zu Silvester, zum Geburtstag gibt es die zweite Socke.
Oh, das wäre doch nicht nötig gewesen.
Nee. Es ist schon ein bisschen mehr, aber es ist halt einfach, meine Frau zu beschenken. Das ist ein offenes Feld an, da hast du nur Treffer. Insofern, aber das gehört dir gar nicht her. Ich gebe dem eine Chance. Also es ist ja, ich möchte eigentlich alle, die ihr mitbringt, wenn ich sie nicht kenne, gucken, um euch besser zu verstehen oder mich hinterher über euch lustig zu machen, ganz klar.
Ja, valide Gründe.
Ja, ja, Sandro.
Ja, die Brücke könnte nicht besser gebaut sein als mit Arnold Schwarzenegger und Winter. Denn es tut mir leid, ihr kennt den Film natürlich, aber er muss hier rauf, weil das ist Batman und Robin.
Ah.
Ja, witzig. Okay, das hatte ich auch überlegt.
Und ich habe auch nochmal, also ich meine, ich lasse den halt nie aus bei einem Batman Rewatch. Eigentlich der erste Impuls war Batman Forever. Aber Batman Forever ist zu gut.
Ah. Also der, Entschuldigung.
Vor allem ist der, ja, na klar sind Jim Carrey und Tommy Lee Jones total drüber und das wollen sie ja auch sein, aber alles, was Val Kilmer da auch macht, er nimmt das ernst, die Rolle. Deswegen ist er jetzt auch nicht mehr dabei. Und das Studio hat auch dann nicht mehr so richtig dran geglaubt. Bei Batman und Robin war das ganz anders. Batman Forever war auf einmal wieder ein großer Erfolg. Und Warner Brothers hat gesagt, Alter, wir machen jetzt hier 125 Millionen rein, nur in das Marketing des Films. Und es gab Achterbahn, Taco Bell, Sammelbecher, unglaublich viel Spielzeug. Und die sind all in gegangen in der Promo des Films. Und man muss sich das mal überlegen, was das für ein Hype damals war. Ich habe das mitbekommen, ich war mit meinen Eltern im Kino und ich habe den Film wirklich geliebt. Weil der Film eigentlich ein 2 Stunden Spielzeugkampagne ist. Joel Schumacher wurde vom Studio aufgefordert, den Film familienfreundlicher zu gestalten, spielzeugtauglicher. Die Spielzeughersteller wurden auch stark in die Entwicklung der Konzepte für Kostüme und Gadgets und Fahrzeuge mit involviert. Und das sagt noch die Schauspieler, dass das eigentlich wie eine Commercial wirkte. Ich meine, man muss sich das mal angucken. Das Batmobil ist irgendwie blau leuchtend. Also wie so ein Krankenwagen fährt das durch die Gegend. Das ist nicht ideal, um sich dann nachts irgendwo zu verstecken. Und Poison Ivy, Uma Thurman ist halt so drüber, so eine drüber Öko-Tante. Über Bane müssen wir gar nicht reden. Ich meine, das ist eine Beleidigung für die Comics. Der ist hier quasi ein Pokémon. Das ist so ein dummer Wrestler, der eigentlich die ganze Zeit nur seinen Namen sagt und Sachen durch die Gegend wirft. Und ich meine, ey, Mr. Freeze, was hab ich mich gefreut, dass der in diesem Film ist. Und alles an dem Film ist so drüber, aber es ist eben so opulent drüber. Es ist wie eine Oper. Die Sets sind so gewaltig. Gotham City ist hier einfach nur noch eine bunte LSD-Welt. Und dieser Film ist halt von vorn bis hinten unterhaltsam, wenn man halt nicht, also wenn man zum Beispiel auch auf diesen Adam West Batman steht, ne, dann ist das hier quasi die übertriebene Version auf Steroiden dazu. Und ich meine, das war nicht mehr zeitgemäß. Wir hatten damals sowas wie The Long Halloween, The Dark Knight Returns von Frank Miller, Year One, eben viele, was du auch schon sagtest, abgeschlossene Geschichtenschlager, die halt einfach wunderbar die Comicwelt und eben auch die Filmwelt inspirierten. Deswegen waren die Tim Burtons ja auch so düster. Aber das lief halt bei den McDonald's und Co. nicht so gut. Und die waren einfach, ne, also Warner Brothers wollte in eine andere Richtung gehen und dadurch wurde ja Batman am Ende auch als Marke erstmal begraben durch den Film. Mir macht der Spaß, allein durch die Batman-Bat-Kreditkarte, George Clooney, die Nippel, alles Batgirl, die hier plötzlich irgendwie die Tochter, glaube ich, von Commissioner Gordon ist. Alles macht alles gar keinen Sinn, aber dieser Film, ja, der kommt halt nie zur Ruhe und ist halt einfach, wenn man den als Batman-Komödie nimmt, dann macht der einfach immer noch Spaß. Und ich unterstreiche das jetzt einfach mal durch die besten Mr. Freeze-Zitate des Films. Merkst du nochmal rausgesucht, ja? Ice to see you. Freeze well. Allow me to break the ice. Man muss sich jetzt noch die Originalstimme vorstellen. Das geht nämlich gar nicht. Cool party, finde ich auch toll. You're not sending me to the cooler. Stay cool, Bird Boy. Das sagt er zu Robin, finde ich auch toll. Tonight's forecast. A freeze is coming. All right, everyone, chill. Auch ganz toll. Und mein liebster Spruch. What killed the dinosaurs? The ice age. Ja. Der kommt so bescheuert. Der kommt immer rein und haut so einen Spruch raus und alles, was er sagt, sind Eiswitze. Ich find's großartig. Also da hat sich jemand viel Mühe gegeben und Arnold Schwarzenegger, der hat den Paycheck seines Lebens und George Clooney auch. Alle bereuen, dass sie diesen Film gemacht haben. Ich bereue es nicht. Ich habe immer noch viel Spaß mit ihm.
Aber ganz kurz, Batgirl ist doch die Tochter von Commissioner Gordon.
Ja, also, aber hier ist es, sorry, die Enkelin von Alfred, so ist es. Und eigentlich soll es ja
einfach, okay. Ja, komm.
Ist halt so. Ist ja ein filmisches Universum, halt können sie ja machen, was sie wollen.
12% auf Rotten Tomatoes, würde ich bloß sagen. Ich glaube, ich bin der Tiefste.
Also, geil. Ich habe immer verteidigt, was Arni da macht, weil ich es einfach geil fand. Ich fand das geil. Ich fand auch, ich weiß nicht, ob er Spaß hatte an dem Film oder sowas, aber ich hatte Spaß mit Mr. Freeze, eben weil der so ist, wie er ist. Und weil der als einziger für mich in diesem Film tatsächlich eine Motivation hat zu tun, was er da tut. Alle anderen irgendwie nicht so richtig. Über Bane brauchen wir nicht reden und so. Und das durchgeknallte Poison Ivy. Ich hasse jeden Film. Und auch das wird auch zukünftig wahrscheinlich nicht besser werden. Ich finde, Robin ist komplett unnötig. Immer schon gewesen. Batgirl erst recht. Also ich hoffe auch, dass keine weitere Verfilmung über diese beiden nutzlosen Charakter kommen werden. Deswegen, aber ich lasse ihn auch nicht aus, der Fairness halber. Mhm. Aber das ist dann auf jeden Fall, mit Forever ist das Trashwatch, weil ich weiß schon, auf was ich mich da einlasse und so. Und dass die Leute den hassen, kann ich durchaus schon verstehen. Also ja, das hat ja auch nicht zum, also hat 238 Millionen weltweit eingespielt gegen circa 125 bis 160 Millionen Geld, was es gekostet hat. Das ist natürlich überhaupt kein Erfolg. Und es war das Ende der ersten Reihe. Dürfen wir auch nicht vergessen.
Ohne den Film hätten wir die Nolans nicht bekommen. Man muss es ja auch mal
wohl, das mag wohl sein, ja.
Gut verkaufen.
Ja, na klar. Aber so kannst du halt jedes Ende einer Trilogie, wenn du das, was dann kommt, magst, als positiv verkaufen. Wenn du das, was dann kam, hast, ist es halt negativ. Siehe Star Wars. Insofern, ja, spannend. Und den kennst du aber auch, ne, Schlager?
Ja. Ja, Batman Forever, Batman Robin, ja, kenne ich beide. Habe ich damals gesehen, seitdem glaube ich nicht mehr. Also ich habe auch gerade richtig Bock, die nochmal zu gucken, weil ich da auch gerne die Synchro vergleichen würde, wie sie die Eiswitze übersetzt haben und alles.
Aber mach bitte nicht den Fehler und versuche Terminator 2 in Original zu gucken.
Habe ich auch, haben wir ja auch drüber diskutiert.
Bei Mr. Freeze funktioniert das tatsächlich mit Arnis Original noch ganz gut, weil das einfach lustig.
Ja, you have feelings.
Speak to the hand.
Ja.
Ja, so, ich habe jetzt wieder einen Pick, den habt ihr beide nicht gesehen. Und
okay.
Der ist auch weird, der ist total weird, aber ich habe den erst vor kurzem wieder gesehen. In einer Trilogie quasi, die nur echte Fans überstehen. Also wenn man kein Fan ist, das macht kein Mensch. Ich kenne auch außer meiner Frau niemanden, der das mit mir machen würde. Und beim dritten ist sie auch komplett ausgestiegen. Ich rede jetzt über den zweiten Film, in dem Prince die Hauptrolle spielt. Und sein Regiedebüt, und zwar Under the Cherry Moon. Der ist von 1986. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt.
Nein.
Wahrscheinlich eher nicht. Also wir müssen uns mal ganz kurz in die Zeit zurückversetzen. 1984 kam Purple Rain raus, was nicht nur eins der erfolgreichsten Pop-Alben aller Zeit ist, sondern halt eben auch als, ja, wenn man so will, verlängertes Musikvideo als Film rausgekommen ist. Auch da gibt es diverse Leute, die sagen, der Film ist Schrott. Aber der wird doch weltweit eher geliked. Ja, also die Leute sagen schon eher, ja, der hat schon seine Fehler, aber er funktioniert halt als das, was er will, das Transportieren der Musik. Und das bedeutendste Vermächtnis aber von Purple Rain ist tatsächlich, dass man zumindest aus filmischer Sicht sagen konnte, dass dieser enorme Erfolg, den der hatte, dafür gesorgt hat, dass Prince zu diesem Zeitraum einfach machen konnte, was er will. Und natürlich hat das Studio gesagt, du, wenn du noch Bock hast, einen Film zu machen, wir sind dabei. Und wenn du den selber drehen willst, ja, warum nicht? Wir geben dir Geld. Das ist gar kein Problem. An Geld soll es nicht mangeln. Wissen wir ja, dass die Studios immer mehr Geld rausrücken, als sie manchmal sollten. Wenn man aber Prince kennt, dann weiß man, dass Prince niemand ist, der sich wiederholt. Das war schon damals bei Purple Rain so dem Soundtrack. Alle haben gedacht, jetzt kommt Purple Rain 2 mit dem nächsten Album und es kam Around the World in a Day, was unterschiedlicher nicht sein könnte, wenn du dir den letzten Song von Purple Rain anhörst und dann den ersten Song von Around the World in a Day. Alleine das Intro, die ersten 20 Sekunden reichen, dass du sagst, Scheiße, was macht er denn jetzt? Ne? Weil das ist dann so ein Geräusch. Wenn ihr das noch nie gehört habt, hört euch das mal an. Das ist wirklich funny. Auf jeden Fall hat er gesagt, ich habe hier eine Bombenidee. Ich möchte einen Film erzählen, der in einer unbestimmten Zeit spielt, der in einem wunderschönen Schwarz-Weiß gedreht wird und in dem es darum geht, dass wir zwei Männer verfolgen, nämlich einmal Prince und Jérôme Bétan. Den kennen wir auch schon aus dem Purple Rain Film, weil das sein Handlanger da schon ist. Die spielen Christopher Tracy und Tricky. Und die sind in Miami berühmt-berüchtigt, weil sie Gigolos sind, die reiche Frauen ausnehmen. Und da ist alles abgegrast, da gibt es nichts mehr. Also fahren sie an die französische Riviera und denken sich, hier gibt es noch reiche alte Frauen, denen wir das Geld aus der Tasche schleichen können. Was umso witziger ist, wenn man weiß, dass Prince ja in Real Life wirklich ein Zwerg, also es ist wahnsinnig klein. Und wenn die Frauen dann mit ihren Heels da rumlaufen, was sie da an Tricks benutzen mussten, dass der größer bleibt, das ist der Hammer. Auf jeden Fall ist das so, dass die beiden also an der französischen Riviera sind und sich ein schönes Leben machen wollen. Und dann steht, warum auch immer, in der Zeitung, dass Mary Sharon kommen wird. Eine Frau, die quasi per Zeitung in die an die französische Riviera eingeführt wird, so wie früher das die Königin gemacht hat mit den jungen Frauen. Steht da halt drin, dass sie kommt und sie ist die Tochter eines Milliardärs. Und sie steht kurz davor, den Treuhandfonds von 50 Millionen zu bekommen. Und Prince, aka Christopher Tracy, denkt sich, das ist doch eine Bombenidee, wenn ich mir die angel und dann habe ich ausgesorgt. Und das bespricht er dann mit Tricky und die beiden sagen, tipptopp, so machen wir das. Der große Fisch, auf den die beiden gewartet haben, der kommt. Mary ist aber nicht ganz so naiv, wie man das vielleicht denken könnte. Und das ist die erste Rolle von Kristen Thomas Scott. Ihre erste Langfilm-Schauspielrolle. Auch faszinierend, wenn man sich ansieht, dass das ihr Start war und was dann aus ihr geworden ist. Die bizarren Versuche von Christopher Tracy, sie zu verführen, die müsst ihr auf Bild im Film gesehen haben, weil ihr würdet das nicht glauben. Die haben null Erotik auf dem Screen, was am Anfang Sinn macht, weil sie mag ihn ja nicht und sie durchschaut ihn schon, was er für ein Sleazy Boy ist. Aber später, wenn die beiden wirklich Romeo und Julia mäßig ineinander verknallt sind, merkst du halt die ganze Zeit, wo ist denn die Elektrizität hin? Ist die Batterie alle? Was ist hier los? Weil da ist halt überhaupt keine Dynamik drin. Ne? Das macht aber trotzdem Spaß, weil es ist, es sieht spitzenmäßig aus. Michael Ballhaus, der damals noch nicht der große Michael Ballhaus war, hat hier die Kamera gemacht und auch das Set-Design ist brillant. Wie gesagt, das Schwarz-Weiß ist augenöffnend. Und man darf nicht vergessen, wieder, ne, wenn man Prince-Fan ist oder sich überhaupt für diese Musik interessiert. Parade ist eins der besten Alben, die Prince je gemacht hat. Das ist für mich direkt nach Purple Rain. Das ist ein Album, das du durchhören musst und kannst. Und hier werden die Songs eben nicht, das ist kein Musical, sondern die Songs werden eingebaut. Du hörst immer wieder mal hier einen Song und da einen Song. Es gibt aber nur zwei große Nummern, die tatsächlich dann ganz, ganz groß im Film sind. Das eine ist Girls and Boys, was ein brillanter Track ist. Der geht halt in einem Tanzclub los, wo sie dann alle abfetzen und dancen und das, diese Mischung aus, wir sind an der französischen Riviera, wir haben alle die ganze Zeit irgendwie Shrimp-Cocktails in der Hand und trinken Shampoos und dann tanzen wir so wild und dann kommt die damalige Band von Prince, die ja auch ziemlich weird aussehen, in ziemlich genau den Studiokostümen da auf in diese Welt und alles in schwarz-weiß mit Michael Ballhaus, der natürlich seine Drehungen wieder einbaut. Es ist einfach großartig. Der Abspann vom Film ist auch geil. Kleiner Spoiler. Im Himmel findet sich The Revolution wieder zusammen und man spielt Mountains, was ja auch ein großer Hit war von dem Parade-Album. Also man muss über alle Mängel hinwegsehen. Man muss einfach sagen, Purple Rain ist das eine und Under the Cherry Moon ist halt einfach ein Film, wo der gesagt hat, ich habe Bock, den so zu machen, wie ich den mache. Es sind jede Menge Leute mit drinne, die da mitspielen, die man kennt. Und das Schwarz-Weiß ist halt einfach so toll, der Soundtrack ist geil, wer danach nicht Bock hat, das Album zu hören, dann ist irgendwas irgendwie nicht richtig gewired. Und das ist so ein Film, den gucke ich tatsächlich immer wieder gerne. Purple Rain sowieso, den auch, den dritten von ihm, den kann nicht mal ich auf diese Liste nehmen. Es gibt noch einen dritten Film, den er maßgeblich verbockt hat, wenn man das mal so sagen will. Und den kann nicht mal ich hier nennen. Möchte ich auch gar nicht, weil sonst geht jemand los und will den gucken. Und dann, aua, aua, mir tut alles weh, weil der ist so schlimm. Also, Under the Cherry Moon, einfach mal gucken, wenn man irgendwas mit dieser Musik anfangen kann und mit diesem total quirky, weil es macht nichts in diesem Film, macht Sinn, ne? Und es ist alles geklaut. Also es ist tatsächlich Romeo und Julia und sie kriegen sie nicht. Der Vater kriegt natürlich mit, dass er so ein Gigolo ist und will das verbieten und der ist auch gerne bereit dafür, irgendwas zu tun, auch böse Sachen zu tun und wird hier halt hervorragend gespielt von Steven Berkoff, der ja eigentlich das personifizierte Böse im Blick hat. Ne? Das muss man ja mal sagen. Also 1986, ich liebe den Film. Der ist auch, er ist übrigens Gewinner von 5 Goldenen Himbeeren und hat nur ganz knapp gegen Howard the Duck als Worst Picture verloren. Das muss man auch erstmal schaffen.
Was? Ja. Howard the Duck ist doch visionär gewesen. aber Mo, jetzt verstehe ich wirklich, warum du dir dieses Thema ausgesucht hast. jetzt werden die ganzen Mo-Filme reingepitcht. Ja. Ja, gut.
Ja, wir hier mit unseren Filmen, die Leute kennen, Und du hier ja. mit, ich bin so der
so Cineast. Mir immer,
ja,
ne?
Okay.
Oh, so weit würde ich
dann immer
nicht
mit diesen, bei dem Film mit diesen Oldies um die Ecke. Ja. Nee, aber ich weiß nicht, wie es dir geht, Schlogger. Ich habe den nicht auf dem Tacho. Nee, habe ich nicht gesehen. Ich bin aber auch gar kein Prince-Fan, muss
ich
sagen.
Ja, ich auch nicht. Noch nie davon gehört. Ich bin von Prince auch so richtig bewusst noch nie ein Album angehört. Deswegen ist es interessant, da so eine sowas. Okay. Da ist mal okay. kurz eine Erschütterung.
Ist auch nicht so zugänglich.
Ich habe auch wirklich, was Musik angeht, habe ich einfach kein Glück. Ich habe mit weder mit Gästen noch mit der Crew an sich habe ich Glück, was die Musik aus. Was magst du denn für Musik? Sag mir jetzt, du bist ja auch eine von den.
So eine, ne? Ja, ich habe doch gerade vorhin schon von Offspring geredet. Wo soll ich denn jetzt noch damit hingehen?
Ja, okay. Gut, lassen wir das, beenden wir das. Ich weine traurig.
Soll ich noch Deutschrap mit reinbringen? Um es noch schlimmer zu machen?
Nee, es sei denn.
Aber die Offspring gehen wieder auf Tour und haben einen guten neuen Song rausgehauen.
Welchen Song von denen findest du gut? Ich habe das Album angehört und finde es richtig schlimm. Schlimm finde ich das.
Come to Brazil oder so?
Come to Brazil.
Fand ich lustig.
Fand ich in Ordnung, hat ein geiles Metal-Riff drin, aber dann machen sie am Ende dieses Fußballstadion-Gekröle. Da musste ich fast kotzen, so schlimm fand ich das. Da habe ich fast meine imaginäre CD aus dem CD-Player genommen und weggeschmissen. Das ist so ekelhaft anbiedernd kommerziell. Bläh. So, meine Meinung dazu.
Ich habe das aber als Prank verstanden, deswegen dachte ich, mach das, weil dieses
da kann ich bei der Hälfte
aus
Pranks mir einreden, dass sie eine Wette verloren haben oder uns verarschen wollen. Ach, okay,
ja. Ja, das stimmt wohl. Okay.
Bist du dann nächstes Jahr dann beim Konzert in Hamburg in der Barclay?
Ich habe mir schon ein Ticket gekauft, ja.
Ja, warum auch nicht? Man muss sie ja sehen, solange sie noch frisch sind, irgendwann.
Ich habe die schon gesehen bei Rock am Ring. Und da bei Rock am Ring ist natürlich geil, dass die Bands da immer sich an alle anpassen müssen und einfach nur die Hits spielen. Und ich konnte von vorn bis hinten jedes Lied mitsingen, weil ich ja ein Fan der alten Stunde bin. Und mir die ersten 5 Alben, die kann ich auswendig gefühlt. Und die haben sie dann da halt alle gespielt.
Gut, damit seid ihr da draußen, die sich gerade von mir über Prince Sachen anhören mussten, wieder hoffentlich beruhigt. Jetzt habt ihr über Offspring gehört.
Oh Gott, also ich glaube, eher Offspring ist Guilty Pleasure und Prince ist so, dass darauf vor sich Leute einigen können.
Nicht in der Klientel, in der wir uns hier
doch,
bewegen.
Doch, das ist der gute Wein und Offspring ist so aus dem Tetra-Pack, ja? Genau. Aber ich freue mich jetzt erstmal auf deinen Platz 1, wenn wir wissen ja alle, was uns jetzt erwartet.
Okay.
Wir müssen das nicht sortieren, aber
der Mo geht jetzt in den Schrank.
Nee, der Sandro ist ja ganz, der ist ja ganz heiß. Du machst jetzt eine Dose auf, deren Inhalt du dir nicht vorstellen kannst. Zumindest nicht, was Sandro angeht. Und wir müssen ein bisschen aufpassen, dass es nicht ausartet, weil sonst kann ich tatsächlich mit den Hunden spazieren.
Nein, ich bin ganz brav.
Wir machen es ganz kurz. Es ist ganz klar zu erklären, warum dieser Film auf der Liste steht mit dem Alter. Als ich den Film im Kino gesehen habe, war ich 14. 1999 und ich habe von meinem Vater, der Filme liebt, der ist Medienpädagoge auch, der hat uns sehr viele Filme gezeigt und es war auch nicht mein erster Star Wars im Kino, ich habe tatsächlich Episode 6 im Kino gesehen, den haben sie, also nicht weil ich so alt bin, sondern weil der wieder aufgeführt wurde damals, das fand ich schon ultra geil, also meine Erstsichtung von dem Film war
gleich,
im Kino.
Gleich ein Altersdiss hier wieder eingebaut.
Nein, ich wollte es nur erklären, es war kein Diss. und als dann Star Wars Episode 1, The Phantom Menace, ins Kino kam, 1999.
Ich hätte schon Erpelpelle.
Ich weiß, wir haben ja nicht unbedingt Guilty Pleasure als Überschrift, sondern Filme, von denen wir wissen, dass sie schlecht sind, die wir aber trotzdem mögen. Und ich finde, das passt perfekt auf Episode 1. Ich weiß alles, warum dieser Film schlecht ist. Schon als 14-Jährige, als das Thema Midi-Chlorianer raufkam, war ich schon so, what? Nee. Und als der Film anfing mit Steuern, war ich schon so, hä? Also ich sehe das alles. Ich weiß, was an dem Film, an der Story, an der ganzen Trilogie, aber hier speziell am ersten, was man daran kritisieren kann. Aber das ändert nichts daran, dass ich einfach es ultra geil fand, im Kino einen Star Wars Film zu sehen. Jung genug war, um hier nur noch kritisch zu denken. Ich hatte einen Crush auf Qui-Gon Jinn tatsächlich. Also nicht auf Obi-Wan. Ich glaube, es war mein erster bewusster Film mit Liam Neeson. Das ist auch sehr peinlich, das zu sagen. Das heißt, wenn ich an Liam Neeson denke, ist er für mich für immer Qui-Gon Jinn. Es ist nicht Schindler, es ist Qui-Gon Jinn. Und ich habe erst danach Schindlers Liste gesehen und dachte, hört, es ist doch Qui-Gon Jinn. Also es ist einfach alles peinlich, was ich hier gerade offenbare. Aber nur damit man verstehen kann, warum ich hier Episode 1, ich hatte dann so eine kleine Figur von Qui-Gon Jinn geschenkt bekommen, die ich dann so vergöttert habe, die ist auch kaputt gegangen. Und dieser Film, also erstmal das Gefühl, einen Star-Wars-Film im Kino zu sehen, fand ich ultra geil. Ich mochte Qui-Gon Jinn sehr gerne. Ich mochte natürlich Obi-Wan. Ich mochte, der Podrace ist geil. Ich mochte einfach das im Kino zu sehen. Ich fand auch Jake Lloyd okay. Ich fand auch damals schon weird, dass Padme so viel älter ist als Anakin. Ich fand die Midichlorianer scheiße, ich fand die Steuern scheiße, ich fand den CGI-Kampf scheiße. Jar Jar Binks ist mir damals, glaube ich, nicht so krass aufgefallen. Aber natürlich wissen wir alle, dass das totaler Rotz ist. Trotzdem hat mir der Film Spaß gemacht und hat mir genau das gegeben, was ich von einem Star-Wars-Film damals, ich schreibe es extra groß, haben wollte. Und selbst wenn ich den heute gucken würde und alles sehe, was daran schlecht ist, würde trotzdem mir ein gutes Gefühl geben. Punkt.
Ja, es geht ja auch nicht darum, dass du das verteidigen musst, sondern das ist halt ein Film. Und ich habe ja auch mal gelernt in einem anderen Podcast, in dem wir da schon drüber geredet haben, und es musste bei mir erstmal so einsacken. Ich hasse den natürlich abgrundtief.
Ja.
Und zwar zu einem Extent, dass ich 2024 für mich beschlossen habe, es gibt 3 Star Wars Filme und leider nichts mehr danach und nichts davor. Das sind auch die einzigen, die anderen habe ich jetzt verschenkt. Das sind die einzigen, die ich besitze. Das werden auch die einzigen bleiben, die ich besitzen werde, weil der Rest ist halt Schrott. Aber ich habe von Sandro gelernt, der es nämlich ähnlich hatte wie du. Das ist das Ding, was er im Kino gesehen hat. Das ist der erste, den du im Kino gesehen hast. Und dann verstehe ich diesen Effekt, den das haben muss, wenn du da sitzt als Zwerg und dann macht ballert's links und rechts und dann ist auch noch ein relativ junger Charakter quasi eine der Hauptpersonen hier. Und wir wissen ja, zu was das führt etc. Der hat auch vieles, was für ihn spricht. Der hat Natalie Portman. Das ist schon mal, das spricht auf jeden Fall für ihn. Er hat auch einen geilen Bösewicht, der leider nicht viel davon hatte, der sah geil aus und auch dieses Messerding da, also sein Schwert und so fand ich geil. Aber wie gesagt, für mich existiert er nicht. Anyway, ja, Sandro.
Ja, was soll ich dazu sagen? Alles wäre jetzt. Ich stimme dir zu. So, kann man es so diplomatisch halten? Es ist halt, ich war mit 11 im Kino 2-mal und das war für mich damals so krass, dass ich nochmal in den Film gehe. Ich hatte Sticker-Album, ich hatte Spielzeuge, ich war einfach komplett, war einfach meine Welt. Ist bis heute einer der wichtigsten Star Wars-Filme für mich, eben genau deswegen, weil ich den damals so erlebt habe. Ich finde auch, er ist wesentlich besser gealtert als zum Beispiel die unglaublich hässliche Episode 2, rein visuell, weil da alles nur noch digital war. Hier sind noch Miniaturen und viele Sets auch gemacht. Also dann ist ja George Lucas wirklich ins Bluescreen-Massaker abgedriftet. Ich mag den sehr. Und der Film hat einen Flair. Ich habe damals dieses Computerspiel gespielt auf dem PC und diese ganze Welt, ich hatte den Comic. Das Ding ist einfach, ich hatte Star Wars wirklich schon mit 6 Jahren und sowas gesehen. Das war so meine Kindheit. Und dann zu sehen, da kommt was Neues, da wird was Neues erzählt, war so spannend.
Hast du alle 3 als Kind gesehen? Ich frage mich das nämlich gerade, weil mein Kind ist jetzt 6 und wir überlegen jetzt, können wir ihm jetzt schon langsam anfangen, die Star Wars Teile zu zeigen? Was Quatsch ist, weil der kann schon lesen und der liest bei mir ja die Star Wars Bücher. Das heißt, dieser Trope, ich kriege Kinder, damit ich irgendwann dabei sein kann, wann sie live herausfinden, dass Darth Vader der Vater ist, das wird niemals passieren, weil der das alles schon gelesen hat. Das ist übrigens die größte Enttäuschung meines Elternseins. Das wollte ich nur mal so einwerfen.
Ja, hättest du das gewusst, hättest du dir einen anderen Job gesucht damals.
Ja, nee, das Kind nicht.
Also ich meine, bei mir ist eh nicht normal gewesen. Ich habe da immer schon auch Terminator und Turtles und Krams. Das war alles irgendwie gruseliger damals, Anfang der 90er. Ich habe mit 6 Jahren Episode 4 geguckt und ich bin jetzt nicht ganz dumm geraten. Also ich würde sagen, ja.
Ja, gucken, aber nur Episode 4, nicht 5 und 6 dann. Die erste ist ja noch ein bisschen.
Na, 5 ist schon sehr düster so, ne? Der erste ist ja ab 6 und die FSK von Imperium ist ja, also Imperium ist halt sehr düster, weil halt die Helden alle verlieren, oder? Muss man dann halt gucken. Naja, gut, Episode 1, schön. Schön, dass ich mal nicht einen Star Wars-Film mitbringen musste. Aber bei mir wird es jetzt nicht wirklich besser, Mo, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich schäme mich auch ein bisschen.
Das kann ich mir kaum vorstellen.
Weil der Film, was machst du, wenn der Film ein Griff ins Klo ist? Was braucht man da am besten?
Klobürste. Ein Handschuh.
Oder 2 Klempner, denn Introducing Super Mario Bros. Von 1993 ist mein Platz 1.
Okay.
Ich habe mir auch nochmal gekauft, extra. Okay. Und ich habe sehr viel Spaß gehabt, diesen Film nochmal zu sehen. Ich habe das Spiel damals gespielt. Auf dem Super Nintendo war das, glaube ich, und auf dem Game Boy. Und damals hattest du noch nicht, es gab noch keine Spieleverfilmung wirklich. Und für mich war das damals, als ich den gesehen habe, total faszinierend und auch überhaupt gar kein Problem, dass der nichts mit dem Spiel zu tun hatte. Ich habe mich einfach nur gefreut, dass es davon einen Film gibt. Und heute, finde ich, ist das der USP, der den Film immer noch so sehenswert macht. Ich meine, der wird überall gehasst. Aber wenn man sich diesen Film losgelöst von dieser Prämisse anguckt, ist der ziemlich geil. Also, abgesehen von ein paar Namen der Figuren, erinnert fast nichts an das Videospiel. Aber man muss ja auch mal berücksichtigen, das Spiel ist ein Jump'n'Run 2D-Spiel gewesen zur damaligen Zeit mit quasi keiner Story, außer dass die beiden Dudes da die Prinzessin retten müssen. Und das wäre halt schon ziemlich dumm, daraus einen Live-Action-Film zu machen, so, ne? Und die wollten das aber einfach als lose Adaption durchdrehen und die Entstehungsgeschichte ist auch so geil, da gibt's Essays drüber, das werde ich jetzt nur mal ankratzen. Da gab's einen Produzenten namens Roland Joffe, der ist einfach damals zu Nintendo, hat sich die Rechte privat gekauft und für, ich glaube, $2 Millionen war das und alle in Hollywood haben ihn dafür gehasst, dass der Erste war, der diesen Riecher hatte. Und das Ding ist nur, Nintendo war das scheißegal, weil die Marke war schon so groß, das konnte denen nicht schaden. Also ich sag mal, wenn der Film ein Flop wird, war es denen egal. Und wenn es gut läuft, dann kannst du der Marke ja auch nur gut zutun. Und deswegen haben die gesagt, hier komm, nimm. Das haben die später auch bereut und haben erstmal mit ihren Lizenzen sehr, sehr lange hinterm Berg gehalten. Man muss sich bloß mal überlegen, wie lange die Leute jetzt gebraucht haben, um die mal zu überreden, vielleicht eine Zelda-Lizenz zu verkaufen. Aber das ist ein anderes Thema. Nintendo hat sich bis heute auch nie zu dem Film geäußert. Finde ich auch sehr interessant. Es gibt den quasi einfach nicht. Und es hat da ewig dann auch gedauert, aus dieser Lizenz ein Drehbuch zu machen. Die haben ein Regieduo namens Annabelle Jenkel und Rocky Morton verpflichtet. Die haben auch danach nie wieder einen Film gemacht. Das war komplett dann durch, das Thema. Und die hatten auch gar keinen Plan von den Spielen. Die haben einfach nur gesagt, ja geil, cool, eine dystopische Welt. Lass einfach einen Film für alle Altersgruppen draus machen, aber auf jeden Fall nicht für Kinder. Und das war vielleicht so ein Grundsatzproblem. Das ist eigentlich ein Mad Max-Film. Auf Speed, statt dem bunten Mushroom Kingdom hat man hier Dino-Hätten, wo irgendwelche Schläger rumrennen und Prostituierte und alle Leute prügeln sich und nehmen Drogen und ich habe das als Kind schon, was ist das? Das ist aber, ich fand es trotzdem irgendwie spannend. King Cooper ist hier Dennis Hopper, der als Diktator die Menschen unterjocht und statt Menschen haben sich hier Dinosaurier zu irgendwelchen humanoiden, ekeligen Viechern weiterentwickelt, die Menschen unterdrücken. Das ist alles total gacker und drüber. Und das ist erstmal sowieso eine fragwürdige Idee, daraus so eine Art Dystopiefilm zu machen. Aber immerhin hatten die eine Vision. Das kann man denen nicht nehmen. Und das Problem war nur, da hingen halt 4 Filmstudios mit drin und Verleiher, die kamen dann eine Woche vor Drehbeginn ans Set und die sind halt vom Glauben abgefallen. Die haben gesagt, das sieht aus wie Blade Runner mit Pilzen hier. Das ist doch kein Kinderfilm. Und dann haben die halt jeden Tag das Drehbuch quasi umgeschrieben. Die Schauspieler haben ja größtenteils improvisiert. Irgendwann haben die nur noch Partys gemacht, sind halb betrunken noch ans Set und haben irgendeinen Quatsch gesagt. Und warum finde ich das cool? Ich finde, der Film ist halt so ein richtiger, das ist so ein richtiger Punkfilm. Der ist einfach frech, der macht einfach mit der Lizenz, was sie wollen und ist halt nicht so sklavisch, einfach nur die Fans zu pleasen, sondern ist eher ein Mittelfinger. Und klar, du hast halt ein paar Name-Drops, ne? Die Dinos, die da rumrennen, die kennt man. Prinzessin Daisy, Mario und Luigi, die hier lustigerweise Mario Mario und Luigi Mario heißen. Super kreativ, aber ich wollte schon immer wissen, wo er herkommt. Dann haben wir eine Klammer zu Alien vs. Predator, aber Lance Hendrickson ist hier der König der Pilze und Daisy schlüpft aus einem Ei und ist irgendwie, das ergibt alles gar keinen Sinn, aber Bob Hoskins als Mario und John Leguizamo als Luigi, die sind halt cool, die haben eine coole Chemie und Leute, Dennis Hopper, wie der in diesen Film gekommen ist und wie der das auch einfach in jedem Interview, das er gegeben hat, später betont hat, dass das der größte Fehler seines Lebens war. Aber der ist halt trotzdem irgendwie, ist halt Dennis Hopper, der ist cool in dem Film. Und irgendwie hatte der auch noch geile CGI. Die hatten so ein bisschen Pionierarbeit geleistet und so 3D-Compositing da drin das erste Mal. Und ich fand das halt, also wenn die sich dann so auflösen in so Partikel und ich fand das mega faszinierend. Und der Film, wenn man sich den heute anguckt, der macht einfach Laune. Vor allem diese riesengroßen Sets. Und diese animatronischen Dinos, Yoshi, das ist ein animatronischer kleiner T-Rex, total süß, aber ist halt überhaupt nicht die lustige, süße Figur aus dem Videospiel, sondern ist halt einfach ein Jurassic Park-Klon. Und diese Goombas, die dort rumrennen, diese riesengroßen Viecher mit dem kleinen Schädel, also als Adaption ein Griff ins Klo, aber als Film an sich, wenn man sich den einfach mal anguckt, was die 1993 aus dieser IP gemacht haben, die eigentlich ein Selbstläufer hätte sein sollen, großartiger Spaß. Und der Film macht wirklich handwerklich nicht viele Fehler. Das ist einfach eine richtig geile Komödie. Also ich kann euch den nur noch mal ans Herz legen. Ihr werdet richtig Spaß haben. wenn ihr euch drauf einlasst, was die hier alles gegen die Wand gefahren haben, aber mit einem Niveau, dass es einfach schon wieder bemerkenswert ist.
Ja, den habe ich damals im Kino gesehen.
Ja, und?
Das war traumatisch, nehme ich an.
Nee, gar nicht, so weil ich nie gespielt habe.
Ach so.
Und insofern habe ich halt, ich habe ja nichts vermisst, ich wusste es ja nicht besser. Und insofern fand ich den halt einfach nur total durchgeballert. Bob Hoskins und John Leguizamo in den Hauptrollen, das fand ich halt irgendwie weird. Für Dennis Hopper habe ich auch einen weichen Spot, nachdem ich ihn in David Lynch-Filmen gesehen habe. Und ich habe den ganz, 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 ganz lange nicht mehr gesehen. Also das ist bestimmt 20 Jahre her. Ich glaube, ich sollte das nochmal machen.
Ich habe den nie richtig bewusst gesehen, aber ich habe immer so Ausschnitte gesehen und ich weiß, wie die Figuren da alle, die ikonischen, anders dargestellt sind. Das fand ich schon interessant. Aber ich kann mir auch schon, wenn man den damals gesehen hat, dass es einem wurscht war. Also ich finde den Take schön von dir, Sandro, dass es egal ist, dass es nicht so viel mit der IP zu tun hat, weil du einfach Lust hattest, irgendwas zu sehen, was damit irgendwie zu tun hat. Das finde ich ganz...
Ja, deswegen ist er auch bei Star Wars dran geblieben. Aber egal, ich wollte noch ganz kurz an Annabelle. Ihr seht das nicht, aber ich werde hier gerade wieder gedisst. Annabelle Junkel, die das hier mitgeredet hat, ist mit ihrem damaligen Partner eben die Erfinderin von Max Headroom. Und die hat schon noch ein paar Sachen gemacht, weil Max Headroom war in den 80ern, das wird euch wahrscheinlich gar nichts sagen, aber das war das Event, die war eine, die hat quasi einen Cybercharakter gegründet, weshalb sie auch diesen Job bekommen hat, den Super Mario Brothers Film zu machen, weil man der zugetraut hat, dass sie halt eben irgendwie diese Grenzen verschmelzen lassen kann zwischen Cyber und das Spiel und eine Realverfilmung. Finde ich eigentlich ganz spannend. Ja. Also ich glaube, den werde ich mir auch nochmal ansehen.
Ja, Mo, was ist denn dein Topic denn nun?
Ja, jetzt mache ich es einfach. Jetzt mache ich was alle kennen. Weil ich den erst vor kurzem gesehen habe und sagen musste, also der hat 43% auf dem Tomatometer, der hat eine stabile 6, irgendwie auf IMDb, der ist jetzt also nicht ganz, ganz unten, Bodensatz. Aber wenn man den ganz kritisch betrachtet, muss man sagen, das ist ein ganz, ganz großer Haufen cheesy Scheiße. Von 1998 ist das Armageddon.
Oh!
Michael Bay. Ich weiß nicht genau, warum ich den angemacht habe. Ich erinnere mich aber, dass ich den damals immer gut fand. Es gab damals noch keinen Hass gegenüber Michael Bay, sondern ganz im Gegenteil. Der hat ja einfach in seiner Karriere gerade am Anfang Sachen gemacht, wo wir als kleinere Jungs immer alle gesagt haben, ist das geil. Und als kleinerer Junge würde ich mich immer noch bezeichnen, selbst wenn ich da schon über 20 war. Aber Armageddon ist streng genommen tatsächlich kein wirklich guter Film. Das kann man sich nicht schönreden. Die Schauspieler, was sie da zum Teil abliefern, vor allem was im Dialog geliefert wird, was man sich hier anhören muss zum Teil, ist echt radebrechend. Und das ist ja auch ein Haufen von Punks, die ins All geschickt werden, um etwas zu tun, was überhaupt keinen Sinn macht, was nicht nachvollziehbar ist, wo sich die Leute dann auch wirklich auch in Essays darüber echauffiert haben, warum so viele Leute denken, dass das machbar wäre, weil das so also physikalisch nicht machbar ist, aber alleine das Line-Up, Bruce Willis, Ben Affleck, Billy Bob Thornton, Will Patton, Steve Buscemi, durchgeknallt bis geht nicht mehr, Owen Wilson drin, Peter Stormare, den liebe ich ja auch, weil das ist für mich immer die durchgeknallte Version von Bruce Willis.
Vergiss nicht William Fichtner, ja?
William Fichtner, okay. Wäre ich noch zugekommen. Okay. Es macht einfach Riesenspaß, 2,5 Stunden dabei zuzugucken, wie dieser Haufen durchgeknallter Idioten ins All gehen, wo sie nichts zu suchen haben, mit einer Ausbildung, die nicht annähernd hätte reichen können für das, was sie dann da tun. Dann noch diese super cheesy Liebesgeschichte zwischen Affleck und Liv Tyler und dann der Vater, der ist natürlich, oh mein Vater, der darf das nicht so mitkriegen und so. Und dann ist das natürlich alles ganz klar und man erwischt sich auch dabei, dass bei der Verabschiedungsszene, wenn sie dann ins All starten, wenn Papi sich dann von der Tochter verabschiedet, dann erwischt man sich dabei, dass man ein bisschen in die Hose weint. Das kann man dann auch einfach zugeben. Der ist total shallow.
In die Hose weinen, das ist Pinkeln für mich.
Ja, kannst du.
Ich stelle auch keine Fragen mehr. Einfach, der Mo macht das.
Es ist total.
Er weint mit dem Geschlechtsteil. Er ist ein Mann.
Korrekt, ich schwitze das aus. Ich schwitze halt, also ich weine an Stellen, wo man es sich nie sieht und das ist dann halt eben die. Also ganz unironisch, wirklich jetzt nach so vielen Jahren, wo ich ihn das erste Mal wieder gesehen habe, muss ich schon sagen, ich fand ihn damals geil. Dazwischen gab es eine Zeit lang, wo ich gesagt habe, auf gar keinen Fall. Jetzt, vielleicht ist es auch die Altersmilde, ich weiß es nicht. Aber die Charaktere sind genauso oberflächlich, wie ich sie brauche, aber haben trotzdem jeder etwas, das du sofort die wiedererkennst und auch irgendwie cool findest für das, was sie machen. Auch der durchgeknallte Typ, der nicht trinken sollte vorm Abflug, aber natürlich in eine Bar geht. Alle lassen nochmal die Sau raus. Wenn es emotional wird, dann wird es emotional auf dem Level, dass du sagst, oh Alter, oh, die Schüssel, dass der Schmalz aufgefangen wird. Ich habe zum Teil Kommentar angemacht, weil mich das manchmal interessiert, was die Leute dazu sagen. Und ich muss sagen, Ben Affleck ist eine der Leute, die darüber über den Film reden und auch heute immer noch über den Film reden, als wäre das erst gestern gewesen, obwohl der Film jetzt ja mittlerweile schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Und wo man auch immer hört, denen war damals der Film allen richtig, richtig wichtig. Die hatten da Bock drauf, das zu machen. Die wussten auch, dass sie was für die Ewigkeit machen. Das natürlich Kritikern nicht gefallen kann. Ne, sind wir mal ehrlich. Also es hat nichts, was ein Kritiker anzieht. Es hat nur alles das, was die Masse anzieht. Deswegen war das ja auch so wahnsinnig erfolgreich. Dass es davon keinen zweiten gibt, wundert mich auch bis heute. Eigentlich müsste es schon 2, 3 geben und mittlerweile eine Serie. Es ist ja nichts ausgeschlossen. Vielleicht passiert das ja sogar nochmal. Den gucke ich immer wieder gerne. Ich erzähle es meistens keinem, jetzt wisst ihr es.
Danke, dass du dich traust.
Das wissen wir alle.
Jetzt ist raus, ja. Jetzt ist raus.
Weiß nicht, Schlocker, wie sieht es bei dir aus? Max, hast du auch einen weichen Keks für den Film oder ist das dir zu viel unrealistisches Testosterongeballer?
Was? Unrealistisch?
Ich glaube, dass ich den Film auch noch nie gesehen habe. Es kann sein, dass der mal lief, als ich jünger war, weil früher lief ja gefühlt immer der Fernseher. Ja. Aber ich kann mich nicht so richtig dran erinnern. Das mag auch daran liegen, dass er lief und ich habe das schlechteste Gedächtnis aller Zeiten. Aber oder er ist einfach total verschwommen und verschwunden. Aber ich muss den auf jeden Fall, das ist auch so ein Film. Also mich vorhin gefragt hast, Klassiker. Ich weiß nicht, ob ich Armageddon zu Klassikern zählen würde. Aber aufgrund dieses meines unglaublich schlechten Gedächtnisses will ich einfach, gibt es gefühlt 3 Milliarden Mal mehr Filme, die ich noch nicht gesehen habe, als die ich gesehen habe, obwohl ich schon wirklich viele Filme gesehen habe, aber eben die Hälfte davon schon vergessen. Und da könnte dieser auch dazugehören.
Ja, du, ich kann den nur empfehlen, weil das Schauspiel ist bei vielen wirklich absolut schlecht, dass man da auch sitzt und sagt, toll. Wow.
Also wow, da, Mo, du kannst super Filme pitchen.
Wer hat Liv Tyler gesagt, sie kann Schauspieler? Niemand. Liv Tyler wurde genommen, weil sie halt Liv Tyler ist. Und,
damit sie ihren Vater mitbringt, dass sie den großartigen Titelsong macht, ja?
Das Problem oder die Herausforderung war ja in den Videos, bei denen sie wirklich, also sie war einer der Hauptgründe, warum diese Songs auch solche Hits geworden sind, weil das war immer noch die Hochzeit von Musikfernsehen. Und sie haben halt tolle Videos gedreht, sie lief da rum, sie hat halt nicht geredet. Hier muss sie reden. Das ist dann schon schwierig. Und Bruce Willis mochte den Film wohl hinterher ganz, ganz viele Jahre nicht. Dann wieder doch. Das kann natürlich auch mit seiner Krankheit zusammenhängen, das weiß ich nicht. Ich kann dir auf jeden Fall nur anraten, ich glaube, du wirst Spaß haben damit, weil die Bilder haben nichts von, also die Action ist immer noch geil. Die ist natürlich total abgehoben und macht überhaupt keinen Sinn. Aber das sieht immer noch geil aus. Michael Bay ist immer so ein Hit und Miss. Und selbst die Misses sind, eignen sich mindestens immer schon mal nochmal für ein Trinkspiel. Man muss es sich nur ausdenken.
Ja, das hier ist halt wie ein Musikvideo gedreht die ganze Zeit.
Ja, aber vom Musikvideo. Das ist mein perfekter Übergang zu hier. Ich habe noch 2 auf der Liste, die ich fast reingenommen hätte. Ja. Und der apropos Musikvideo, eben wie gesagt, da ist einer, der auch auf ganz vielen Listen steht, so wie ich recherchiert habe. Und ich hätte ihn instinktiv auch genommen. Und zwar, was haltet ihr denn von dem Film Sucker Punch?
Sucker Punch von unserem hochgeschätzten Freund Zack Schneider.
Der Schneider-Sack.
Kann ich dir sagen, Sucker Punch, wenn, dann nur im Director's Cut, steht unten in meinem Regal und ist einer der Filme. Stimmt, der wird ja auch gehasst und ich habe den gern gesehen. Nicht zuletzt wegen dem Musikeinsatz und weil ich die weibliche Riege, die da mitspielt, alle immer mochte. Ja, also ich kann das verstehen, dass du den guckst. Da können wir einen Filmabend draus machen.
Ist ja ekelhaft einig hier, das ist ja schlimm. Ja. Weil, also ich glaube, der Film ist objektiv auch wirklich, also vor allem die Story, aber den habe ich auch im Kino gesehen und dachte, ja, es sieht aus wie so eine kleine junge Fantasie, der sich einfach auf einen Zettel zusammengeschrieben hat, was würde alles geil aussehen. Das schraube ich alles zusammen und zeige es dann hier. Und das hat mir Freude bereitet.
Ja aber auch mit der ganze Unterbau des Films, was ist eigentlich der Twist des Films, das fand ich schon trotzdem recht originell. Der sollte ja mal ein Musical werden, der Film tatsächlich. Ich weiß, Mo ist da jetzt nicht so drin, aber hätte ich spannend gefunden, wenn du diesen Zack Snyder-Stil mit einem Musical. Also ein paar Elemente sind ja auch noch drin, angedeutet. Ich glaube, die haben sogar gesungen, aber man hat das alles wieder entfernt und durch Musikeinsatz dann. Ist das nicht, Oscar Isaac ist doch auch in dem Film, oder? Da gibt es irgendeinen Clip, wo der auch in dem Film gesungen hat. Ich mag den auch. Ich finde den auch handwerklich eigentlich viel zu gut, dass man den als wirklich richtig scheiße finden kann. Also man kann den Film inhaltlich doof finden, aber visuell ist der trotzdem halt richtig gut, oder? Finde ich schon.
Ja. Aber ist auch auf vielen von diesen Listen drauf.
Ja, der hat auch nur 22 bei Rotten Tomatoes. Zur Verteidigung, dass der Original-Cut ist auch wirklich, da merkt man, dass was fehlt. Wir wussten ja damals, wir waren da noch nicht so jung. Wir waren so jung und so naiv, wir wussten ja nicht, dass das halt so ein Ding ist bei dem Mann. Der macht halt Filme und sagt hinterher, ja, die sind nur so scheiße, weil ich die Hälfte wieder rausschneiden musste. Und dann kommen eben die Extended Cuts um die Ecke, die in diesem Fall tatsächlich was bewirkt haben,
ja,
in fast allen anderen Fällen nicht.
Bei Batman vs. Superman habe ich es auch gesehen.
Oh ja, der ist sehr gut.
Ja,
der ist wesentlich,
weil der Batman viel mehr Fleisch bekommt, Superman bekommt viel mehr Fleisch, warum er denn jetzt überhaupt gegen Batman geht. Und das hat mir ganz gut gefallen.
Okay, so, Sucker Punch noch ganz kurz. Snyder beschrieb die Idee für den Film am Anfang der Produktion als Alice im Wunderland mit Maschinengewehren. Finde ich sympathisch.
Ja. Und wie gesagt, die Musikauswahl ist super. Der Soundtrack ist top. Den lasse ich durchaus durchgehen. Ja, was hast du denn noch? Und einmal ganz kurz auf Sandro zurückzukommen. Ja, ich habe das ja schon das ein oder andere Mal erwähnt. Ich bin ich würde mich jetzt nicht als Fan von Musicals outen. Ich habe in meinem Leben 2 Musicals tatsächlich live gesehen auf der Bühne und war jedes Mal der nicht aufgestanden ist beim Klatschen, generell auch nicht geklatscht hat, weil es schrecklich war. Das war einmal Rocky und Titanic, die waren beide bodenlos schlecht. Filmmäßig habe ich tatsächlich festgestellt, es gibt schon so 4, 5, die ich mag. Alle älter sind und deswegen ist das wahrscheinlich oder sowas. Bei neueren habe ich Schwierigkeiten. Aber das wäre sicherlich mal ich hatte auch ganz lange überlegt, ob ich hier eine reine Musical-Folge draus mache, weil ich habe so 3 Guilty Pleasure, das sind alles zufällig Musikfilme. Die hätte ich hier auch noch bringen können. Aber vielleicht machen wir ja mal einen zweiten Teil. Musical Edition.
Ich mag auch Musicals. Also ich war sogar wahrscheinlich eine der 5 Menschen in Deutschland, die Cats im Kino freiwillig gesehen haben, weil ich dachte, ich mag das Musical Cats.
Brillanter Film.
Und ich weiß, dass alle scheiße finden. Also kann ich eigentlich nur nicht enttäuscht werden. Und der Film hat es trotzdem geschafft, meine Erwartungen zu untergraben.
Ja.
Aber ja.
Ich habe den mittlerweile auch schon 2-mal Musicals gesehen. 3-mal, glaube ich sogar.
Mo, ich werde es nie verstehen.
Ja, weil es halt, naja, weil
also
es
er hat
halt
auch 5-mal Trap geguckt. Also bei dem ist alles, ist Hopfen und Malz verloren.
Ja, hier, Trap steht auch auf meiner hier Liste zu diesem Film, weil ich habe Trap auch schon 2-mal gesehen. Ich fand den auch gar nicht so, ich hatte irgendwie, Trap ist auch so ein Film, guck mir den an, er ist so ein Scheißfilm eigentlich, aber trotzdem hat der mir Spaß gemacht, sogar beim 2. Gucken noch.
Mir auch, ich habe auch.
Ich weiß nicht warum eigentlich, vielleicht liegt es nur an Josh Hartnett, keine Ahnung.
Hab den auch gekauft, der ist Teil meiner Sammlung jetzt geworden und ja, bei Cats war das halt eben so, das hat sich so ergeben. Ihr kennt das, ihr habt Besuch und dann will man vielleicht was gucken. Und bis man sich dann einigt, ne, Sandro, haben wir erst vor kurzem schmerzhaft gespürt, dass man sich auch mal gar nicht einigen kann. Dann ging es halt so darum, was ist denn so ein richtiges Klo? Und dann habe ich gesagt, wenn ihr Cats noch nicht gesehen habt, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Weil das ist halt so. Wer das noch nie gesehen hat, der kann sich nicht vorstellen, wie schlecht das ist. Das ist einer der schlimmsten Horrorfilme, die je gemacht wurden. Und auch Taylor Swift konnte das nicht retten. Und deswegen war das halt, das war lustig, aber gab Pommes und Cats. Also kann man nicht viel falsch machen.
Ja, da kann man jetzt hinten dran noch direkt zur Diskussion anregen, dann auch noch Megalopolis gucken.
Ja, weiß ich nicht so genau, weil wenn es nur darum geht, dass er schlecht ist, dann bin ich bei dir. Wenn es aber darum geht, ist der so schlecht, dass ich den nächstes Jahr nochmal gucken will, dann glaube ich nicht. Ich glaube, ich möchte den nicht nochmal sehen.
Okay.
Ja, aber da kommen wir dann sicherlich am Ende des Jahres bei unseren Spezialfolgen nochmal zu, weil ich da vorher einfach nicht drüber reden.
Oh, so schlimm. Traurig. Ist das jetzt dein letzte Ehrennennung gewesen, Schlogger?
Megalopolis? Mhm. Nein.
Du hast noch einen, oder was?
Nee, ich habe keinen. Ich hatte hier noch so ein paar Mädelsfilmchen drauf, Zitat.
Das war's für
aber
Berg.
Die waren auch gar... Wie bitte?
Unser Berg, der guckt die Mädchenfilme immer zum Frühstück. So Rom-Coms.
Mhm. Also... Ich hatte kurz überlegt, ob ich The Happening mitnehme, weil ich den damals gar nicht so scheiße fand, wie ihn alle fanden. Aber ich glaube, den fände ich heute auch sehr viel schlechter. Aber also ich habe ihn mir nicht nochmal antun wollen.
Nee, also das geht nicht, weil dann musst du den im Director's Cut natürlich auf jeden Fall noch mindestens 1-2-5 sehen. Sonst hat er hier nichts zu suchen. Es muss ja Spaß machen, den Schrott zu gucken.
Und The Happening ja, und dafür habe ich dann irgendwie, Lebenszeit ist begrenzt und so. Ich hatte noch Click drauf, der mit Adam Sandler. Den fand ich glaube, aber der ist auch gar nicht so schlecht angekommen. Und dann hatte ich noch so Filme wie Girls United, wie heißen die Frauen, die da rumtanzen? Ich stehe auf dem Schlauch gerade.
Cheerleader.
Der Cheerleader-Film mit Kirsten Dunst, den habe ich damals sehr, sehr, sehr oft gesehen. Das war mein, wenn ich Liebeskummer hatte, habe ich den geguckt. weil der so harmlos ist. Der hat nichts mit Liebeskummer zu tun, der hat mich immer abgelenkt. Aber dann habe ich nachgeguckt, der ist gar nicht so als so, der ist auch im Mindset der Allgemeinheit ist der gar nicht so schlecht gesehen. Deswegen durfte der nicht auf meine Liste drauf, obwohl er eigentlich vielleicht kein guter Film ist. Aber das ist ja das Gegenteil von dem. Filme, die eigentlich schlecht sind, die alle aber gut finden.
Da kann man auch nochmal eine Folge draus machen. Aber wir lassen es mal bei dem, was wir heute hier abgeleistet haben. Ich finde, das ist eine total weirde Mischung.
Schön viel Quark. Ja.
Ja, schön viel Quark. Ich werde mal gucken, ob ich die Killerhand und Versprochenes Versprochen irgendwo finde, dass ich die streamen kann oder so. Weil kaufen finde ich dafür ein bisschen übertrieben, aber das sehen wir dann. Also ich nehme das tatsächlich auf, dass ich das nochmal gucke. Ihr müsst das natürlich nicht, wobei ich euch schon rate.
Doch, deine zwei Bruce Willis-Filme, die sind auf der Liste. Also nicht, dass Armageddon voller Geheimtipp wäre, aber die würde ich mir beide nochmal angucken.
Ich glaube, die sind, also Armageddon ist zumindest auf Disney Plus. Bei Hudson bin ich mir nicht ganz sicher, aber schau mal.
Hudson war immer schon schwierig zu finden.
Ach, ihr könnt doch alle googeln. Das kriegt ihr schon.
Ja. Okay, aber ich bin begeistert, wie schnell wir hier durchgekommen sind. Ich kenne das ja, dass man sich an einem Film schon 2 Stunden lang festbeißt. Und wir haben hier grandiose 9 Filme in unter 2 Stunden besprochen.
Ja, wir gehen ja auch nicht so arg ins Detail. Die Idee ist eher, das einfach nochmal aufzufrischen. Ihr habt da draußen sicherlich eure eigene Liste, also teilt gerne auf Discord. Versucht euch auch mal zu beschränken auf 3. Nicht, dass wir nachher 486 Filme haben und dann geht die Diskussion los. Wobei eine Diskussion ist immer geil. Das freut uns ja. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Folge. Ich hatte Spaß. Ich mag ja den Sandro auch gerne und die Schlogger mag ich jetzt auch. Und wenn
danke,
ihr
dass ich
draußen,
hier sein durfte.
Ja, jederzeit, du bist immer gerne gesehen. Du kannst auch einfach anklopfen und dazukommen.
Episode 1, Freunde sind immer herzlich willkommen hier. Ich bin nämlich fucking in der Unterzahl.
Du, irgendwann werden wir mal das Epos angehen und einen Star Wars Podcast machen.
Mit allen
irgendwann.
Neuen Teilen.
Mit alles, ja. Mit Soße und alles, Zwiebeln und so. Ja. Aber nicht heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Schlogger, du bist immer gerne gesehen. Du weißt ja jetzt, wo wir wohnen, dann kommst du einfach vorbei.
Nachts stehe ich an der Tür.
Grüß den Stu von uns und er darf sich gerne mal wieder bei mir melden.
Ja. Nein, das gebe ich nicht weiter. Ich will ihn für mich ganz alleine haben.
Nein, das ist schon wieder, im März war das letzte Mal bei uns, Mo. Bei der glorreichen Folge, kann ich noch erwähnen, 62, Girl, You Know It's Stu. Da habe ich für ihn gesungen, Schlogger, mit Gitarre gespielt. Oh. Das musst du erstmal nachmachen.
Ja. Oh, krass, also du, auch Schlogger, wenn du noch Zeit findest im Ohr, kannst du ja vielleicht nochmal die eine oder andere Folge bei uns nachhören. Folgt uns gerne, folgt der Schlogger, folgt dem Telestammtisch, folgt dem Sandro, der mit seiner Band auch noch tolle Musik macht nebenbei.
So.
War schön. Jetzt haut mal ab. Ich muss das nämlich auch noch schneiden.
Zu Befehl.
Ach Quatsch. Ja, sonst kriege ich wieder Ärger wegen der IP. Am Ende sagen wir immer einen Satz, Schlogger, und der heißt Tschüss, Ciao und Goodbye. Bleibt spoilerfrei mit dieser kleinen Pause. Wir machen es dir einfach. Ich fange an, der Sandro macht den zweiten Teil und du sagst den Rest. Okay? Ich schneide das nachher so zusammen, dass das geil klingt. Also, tschüss, ciao.
Und goodbye.
Und bleibt spoilerfrei?
Ja, nehmen wir. Ist die Kurs.
Geil.
Tschüssi.
Okay. Ciao. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal.